ist ein Trauerspiel. Wir haben das gemacht im Ozean, was wir vorher an Land gemacht haben. Also mit Ausnahme von Afrika und Südasien. Da haben die Elefanten und Nashörner und Tiger und Löwen überlebt. Überall sonst gab es die auch. Es gab hier in Europa Elefanten, die waren größer als die afrikanischen Elefanten. Die sind alle während der letzten Eiszeit ausgemerzt worden. Und genau das haben wir im Meer gemacht jetzt. Wo der Mensch auftaucht, macht er das, die Megafauna kaputt. Und wir müssen die Megafauna wieder aufbauen.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du befindest dich auf dem Ozean. Und egal in welche Richtung du schaust, bis zum Horizont siehst du Wale. Überall schießen die Blasfontänen von Blau- und Finnwalen in die Höhe. Zwischen den Walen ist das Wasser so voller Krill, dass es sich an einigen Stellen richtig rot färbt. Und genau deshalb sind die Wale hier, um diesen Krill zu fressen. Die Dichte an Biomasse, die es hier im Wasser zu beobachten gibt, ist wahrscheinlich die höchste Dichte an Biomasse, die es jemals auf unserem Planeten gab. Klingt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Und tatsächlich müsste man in der Zeit gute 100 Jahre zurückreisen. Damals hat es im Weddellmeer, also einem speziellen Teil des Südpolarmeers, wohl genau so ausgesehen. Doch dann kamen die Waljäger und haben über 1 Million der Wale abgeschlachtet und dieses Ökosystem ist in sich zusammengebrochen. Mein heutiger Gast, Viktor Smetacek, hat den Wunsch, dieses Ökosystem wiederzubeleben. Viktor ist in Indien geboren, 1964 nach Deutschland gekommen, wurde zum Meeresbiologen und zu einem der führenden Planktonforscher. Er hat einige Expeditionen des Forschungsschiffes Polarstern geplant und geleitet und hat wirklich fortschrittliche Ideen, wie man auf die Krisen unserer Zeit reagieren könnte. Dieses Ökosystem mit den Walen möchte er zum Beispiel durch Eisendüngung zurückholen. Wie das genau funktioniert, erklärt er später. Diese Maßnahmen, bei denen man in Ökosysteme eingreift, werden auch Geoengineering genannt und sind tatsächlich umstritten. Teilweise wird auch Viktor, der für solche Ideen einsteht, angefeindet, denn viele Menschen befürchten, dass wir die Gefahren solcher Eingriffe gar nicht einschätzen können und möglicherweise mehr Schaden anrichten, als dass wir Gutes tun können. Andere sagen, so tief wie wir in der Krise stecken, brauchen wir jetzt so krasse und vielleicht auch verrückte Maßnahmen, um das Ruder wieder rumzureißen. Neben der Wiederbelebung dieses Ökosystems hat Viktor sich auch eine Methode überlegt, wie er mit Algenfarmen im offenen Ozean das CO2 aus der Atmosphäre holen und somit den Klimawandel, zumindest in Teilen, wieder rückgängig machen möchte. Im zweiten Teil des Gespräches gibt Viktor dann sehr persönliche Einblicke. Zum einen erzählt er von seinem Leben in Indien und berichtet, wie es war, in Angst vor Tigern, Leoparden und Elefanten zu leben und dass er, um sich und andere zu schützen, selbst auch Jagd auf diese gemacht hat. Außerdem erzählt er von einem persönlichen Schicksalsschlag. Und zwar einem Autounfall, den er gemeinsam mit seiner Frau Karin erlebt hatte, die durch diesen Unfall eine Behinderung davongetragen hat. Viktor kümmert sich seither um sie und hat ihr geholfen, den Weg aus der Sprachlosigkeit zu finden. Dabei hat er viel über uns Menschen gelernt und wieder ganz eigene Thesen aufgestellt. Ihr könnt euch auf ein Gespräch freuen, was richtig intensiv ist, bei dem man sich vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren muss, denn ganz ehrlich, da steckt so viel drin. Aber genau das ist es auch, was dieses Gespräch so besonders macht. Dieses umfassende Wissen von Viktor und seine wilden und besonderen Theorien, in denen vielleicht die ganz großen Antworten drinstecken. So, jetzt soll es endlich losgehen. Viel Spaß mit Viktor Smetacek.
Werbung.
Heute habe ich eine ziemlich aufregende Überraschung für euch. Ein Leben für den Ozean, das Buch zu diesem Podcast, geht in die zweite Runde. Wir haben uns ganz klammheimlich Gedanken gemacht und ein richtig geniales Line-up für eine zweite Edition aufgestellt. Und Edition 2 führt uns an den europäischen Atlantik, nach Portugal, Spanien und Frankreich. In 10 sorgfältig recherchierten Geschichten erzählen wir von Menschen, die dem Meer nicht nur nahe sind, sondern ihr Leben mit ihm verbunden haben. Wir tauchen ab in der Megafauna vor den Azoren. Wir treffen Menschen, die um den Erhalt der einst dichtesten Seepferdchenpopulation der Welt kämpfen und begleiten ein Frauenkollektiv, das ein geschundenes Flussdelta wiederbeleben will. Es geht um Kriminalität auf hoher See, um abenteuerliche Atlantiküberquerungen und um das blutige Geschäft des illegalen Haifangs. Ein ganz zentrales Thema in diesem Buch ist die Kraft der Gemeinschaft im Meeresschutz. Und auf genau diese Gemeinschaft hoffen auch wir. Denn wie beim ersten Teil starten wir auch dieses Mal mit einem Vorverkauf. In den Shownotes findet ihr einen Link direkt zu unserem Online-Shop. Ansonsten googelt einfach nach Ein Leben für den Ozean. Und dort könnt ihr euch dieses Buch jetzt schon vorbestellen. Wenn wir genug Vorbestellungen haben, dann geht das Ganze bis November diesen Jahres in Druck. Ansonsten bekommt ihr euer Geld natürlich zurück. Ihr habt bis zum 1. Mai Zeit, um vorzubestellen, und wenn das Buch dann umgesetzt wird, dann versprechen wir euch, dass wieder ein super liebevoll gestaltetes Buch mit wirklich ganz besonderen Geschichten bei euch landen wird. Hallo Viktor.
Ja, hallo Christian.
Herzlich willkommen im Helden der Meere Podcast, und ich möchte mit dir in dieser Folge ja unter anderem viel über Plankton sprechen, und das sind ja nicht gerade die charismatischsten Lebewesen im Ozean. Wie begeisterst du dich und andere für das Thema Plankton?
Ja, sehr. Also Plankton ist schon sehr charismatisch. Man muss nur das richtige Mikroskop haben. Wir sind ja Augentiere, und die bieten also eine Vielfalt von Formen. Das ist unglaublich. Also ich kann stundenlang Planktonproben angucken. Das ist wie eine Spaziergang in ein Naturreservat oder also da, wo die Natur noch heile ist. Und da gibt es so viele verschiedene Organismen. Also die Größenskalen, also von kleinst bis zum größten Plankton, das ist noch mehr als die Landpflanzen. Es geht ja von 2 Mikron, das ist 2000stel Millimeter, bis hin zu mehrere Millimeter. Das sind also
2000stel Millimeter. So klein sind es, das kleinste?
Ja.
Das ist ja unfassbar. Hast du einen Lieblingsplankton?
Nee, das ist wie mit den Landtieren und Landpflanzen auch im Allgemeinen. Die sind alle toll, ne?
Wir springen jetzt mal in die erste Kategorie des Podcasts.
Abenteuer Ozean.
Und dafür reisen wir ins Südpolarmeer. Das ist ein Ort, an dem das Plankton eine ganz große Bedeutung hat. Und ich glaube, das Ökosystem Südpolarmeer, um das so richtig zu verstehen, muss man eigentlich in der Zeit zurückreisen, bevor die Walfänger dort die Walpopulationen reduziert haben. Kannst du uns mal beschreiben, was das damals für ein Ort gewesen ist?
Also wenn man jetzt zusammenrechnet, wie viele Wale geschlachtet wurden und wo sie geschlachtet wurden, wenn man dann hochrechnet, wie hoch die Tierdichten da waren, dann waren das die höchsten auf der Welt. Und damals gab es eben halt diese 2 Arten, also Wale, Blauwale und Finnwale. Finnwale sind eng verwandt, die können sogar Nachkommen erzeugen. Aber die gefressen haben sie nur ein Beutetier, und das war der Krill. Die Biomasse dieser beiden, also die Biomasse des Krills, der Krillbestände und der Wale, das ist heute unvorstellbar. Die Gegenden, wo die Wale damals abgeschlachtet wurden, das sind Wüsten heute. Wir haben da geforscht. Also ich habe da mehrere Polarsternfahrten organisiert. Da ist gar nichts los.
Und wie muss es gewesen sein, wenn du dort vor 200-300 Jahren lang gefahren wärst? Kannst du dir vorstellen, ja, wie das ausgesehen hat?
Schon vor 100 Jahren. Da fing ja das groß an. Und da gibt es Berichte. Da hat man also Wale von Horizont zu Horizont gesehen. Und die See dazwischen war rot mit Grillschwämmen. Da muss der Bär los gewesen sein. Und heute ist das alles Wüste, einfach Wüste.
Es scheint so, dass durch den Walfang dort 1 Million Tiere geschlachtet worden sind. Also muss man sich vorstellen, 1 Million Wale, ja. Die damals noch mehr dort waren. Und die haben natürlich unfassbare Mengen an Krill gefressen. Also das muss ein extrem produktives Ökosystem gewesen sein, eine extrem produktive Nahrungskette, ein relativ kleiner Kreislauf, der dort gewesen ist. Das ist dann natürlich komplett zusammengebrochen.
Ja.
Du hast gesagt, das Südpolarmeer soll damals rot gewesen sein. Das ist es heute nicht mehr, richtig?
Nein, nee, überhaupt nicht. Das ist ziemlich durchsichtig. Also gerade in diesen Gegenden. Aber diese Gewässer, also rund um die Antarktis, also dieser antarktische Zirkumpolarstrom heißt dieser Wasserkörper. Das ist der größte, stärkste Strömung auf der Welt. Das ist heute reich an Nährstoffen. Also Nitrat und Phosphat ist da in Übermaß. Aber genutzt wird das nicht. Da fehlt ein Element und das ist Eisen.
Mhm.
Eisen ist das Schlüsselelement. Und das wurde herumgereicht von den Walen und mit dem Krill zusammen.
Wie kam das? Kannst du das erklären?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber das kann man so erklären, dass Eisen eine mannigfaltige Rolle spielt in Lebewesen. Und deswegen kann man eine Kontrolle ausüben, indem man die Eisenzufuhr reguliert, also die Anwesenheit von Eisen.
Ah, wenig Eisen bedeutet, wenig Leben ist möglich.
So ist
viel
es.
Eisen bedeutet, viel Leben ist möglich.
So ist es.
Wenn die anderen Bestandteile, die nötig sind, auch da sind.
Ja.
Und du sagst jetzt, im Südpolarmeer ist alles da, nur das Eisen fehlt.
Ja.
Und früher haben die Blauwale und Finnwale das verbreitet.
Ja, nee, das war der Krill selbst. Also der Krill enthält Eisen, ne, wie alle anderen Tiere auch.
Ja.
Und da war so viel Krill da, das waren wie Flüsse von Eisen, die da geströmt sind. Ne? Der Krill ist der Eisenträger. Ne? Der frisst dann Algen und die Wale fressen den Krill und durch den Kot geben sie dieses Eisen wieder ins Wasser. Und so können immer nach und nach mehr Algen wachsen, der also in diesem Kreislauf drin ist.
Ach so, das heißt, der Walkot mit dem Eisen vom Krill drin war dann wiederum der Dünger für die Algen.
Genau. Genau,
okay.
Genau. Und nimmt man die Wale weg, ne, der Krill ist erstmal da, aber es wird nicht mehr gefressen. Und der Krill ist einfach so gestorben, ein Alter. Ne?
Ja.
Und ist zum Boden runtergefallen und war weg. Der ganze Kreislauf wurde gebrochen. Der Kreislauf wurde eben durch die...
Ach so, ich verstehe. Das heißt, durch die Wale, die den Krill oben gefressen und dann wieder ausgeschieden haben...
Richtig.
Und als der Walkot, der bleibt dann da oben und sinkt gar nicht ab.
Ah, okay. Der Walkot ist flüssig und es ist warm. Und wenn die Wale fressen, dann verteilen die das mit ihren Schwanzfluchen.
Ah.
Na, das ganze Wasser war auch in Aufruhr. Ne? Das muss ja eine gewaltige, wenn ich daran denke, einfach, wie das wohl gewesen sein muss. Das raue Leben so. Also. Und nur zwei Arten. Da war gar keine Diversität. Das war Krill und Wale. Mehr nicht. Ne? Und dann die Algen, die vermittelt haben. Das waren Kieselalgen. Und diese Kieselalgen, das sind so spezielle Kieselalgen, die dann wuchern, wenn sie viel Eisen bekommen.
Okay.
Und die wuchern besonders schnell und haben dünne Schalen. Und die werden also leicht verarbeitet.
Mhm.
Und diese Algen sind jetzt in der Minderzahl. Es wachsen jetzt dort andere Algen, auch Kieselalgen, wesentlich weniger von der Menge her, weil die kein Eisen haben. Und das sind dann eben Überlebenskünstler. Das sind so welche, die nicht gerne gefressen werden. Die hängen da rum, haben dicke Schalen. Und das ganze System ist also, die sind wie Kakteen. Ne? Das ist wie eine Wüste mit Kakteen.
Mhm.
Und früher war das eine üppige Graslandschaft. Ne? Also sattes Gras, was dann gefressen wurde und umgesetzt wurde.
Ja, und jetzt gibt es ja eine Idee in der Wissenschaft, Mensch, vielleicht können wir dieses Ökosystem ja wieder zurückholen, indem wir Eisen hinzufügen.
Ja, genau.
Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du mit Polarstern dort Expeditionen hingemacht hast. Tatsächlich warst du auch Expeditionsleiter von diesen Experimenten und das waren Eisendüngungsexperimente. Kannst du uns mal mit auf diese Expeditionen nehmen? Was war euer Ziel?
Ja, das waren also sehr aufregende Unternehmen, was wir da durchgezogen haben. Und wenn man aber ein Eisendüngungsexperiment macht, dann sucht man erstmal eine Stelle aus, eine Stelle, die geeignet ist. Und dafür haben wir kleine Wirbel, die haben so 100 Kilometer Durchmesser etwa.
Winzige Wirbel.
Ja, weil das Weddellmeer ist ja riesig, ne? Das ist ja 2000 Kilometer im Durchmesser. Also wir haben so eine Wirbel gesucht. Die erscheinen als Dellen auf Satellitenbildern.
Mhm.
Auf Satellitenbildern kann man sehr genau die Oberfläche des Ozeans vermessen.
Mhm.
Und wenn man da guckt, dann sieht man eben diese Dellen. Und da haben wir also eine Eisenlösung dann eingegeben. Und dabei hat das Schiff immer Kreise gedreht.
Okay.
Ja, also wie so eine Spirale. Und dadurch haben wir dann einen 10 Kilometer Durchmesser Fleck gedüngt. Und dann haben wir das einfach sitzen lassen, damit sich das vermischt. Und das Plankton ist sofort angesprungen. Also sobald es das Eisen bekommen hat und innerhalb von ein paar Tagen, konnte man das schon fast erkennen, dass es grünlicher wurde. Und nach 2 Wochen war das so richtig grün. Und als das erste Mal, wie wir so ein Experiment gemacht haben, und ich habe da der Mannschaft erklärt, ne, ich habe da mal auch Vorträge für die Polarstern-Mannschaft gehalten. Und ich habe erzählt, was wir machen. Und da hat ein Matrose gesagt, wenn das was wird, dann höre ich auf zu rauchen. Der musste dann aufhören zu rauchen nach 3 Wochen, weil er selbst konnte sehen, wie das Wasser grün geworden war.
Wahnsinn.
Ja, ja.
Und dann gab es dazu ja mehrere Experimente. Und du hast gesagt, ganz in Erinnerung ist ja auch das letzte davon geblieben, 2009. Da gab es dann nämlich auf einmal richtig viel Gegenwind.
Ja.
Was war da los?
Das ist, es gibt ja, also als diese Hypothese zuerst formuliert wurde, dass die Produktivität des südlichen Ozeans ausschließlich vom Eisen reguliert wird, da gab es dann so Venture Capitalists, das waren Firmen, Startups, die gedacht haben, die könnten Geld verdienen damit. Und die wollten im großen Maßstab Eisendüngung durchführen und dadurch wurden die Wissenschaftler abgeschreckt. Das ist auch richtig, obwohl ich selber nicht das als Gefahr gesehen habe, weil das war ja alles in den Anfängen, ne? Und ich meine, das hätte man auch anders stoppen können. Und die Wissenschaftler haben aber, meine Kollegen, die haben gesagt, dass diese Eisendüngung viele Nachteile bringen würde. Und die haben sich also Mühe gegeben, möglichst viele Nachteile auszudenken, die diese Eisendüngung erzeugen würde. Zum Beispiel giftige Algen könnten wachsen. Ne? Oder es würden Gase freigesetzt, die Ozonschicht schädigen. Oder es würde der Sauerstoffgehalt im Wasser beeinträchtigt.
Aber das sind doch valide Argumente.
Diese toxischen Algen-Argumente ist falsch.
Also habt ihr einfach nie beobachten können?
Nein, diese Algen gibt es da unten nicht. Im südlichen Ozean. Es gibt giftige Algen an Küsten in bestimmten Gebieten, zu bestimmten Jahreszeiten schon. Mhm. Ja. Aber dass sie jetzt die Säugetierpopulation, also Robben und Seelöwen und Wale beeinträchtigen würden, das ist nicht möglich, weil die kommt da gar nicht vor.
Mhm. Aber wenn wir jetzt nicht die toxischen Algen nehmen, sondern diese marinen Todeszonen, also die Bereiche, in denen ganz wenig Sauerstoff herrscht. Ganz kurz als Erklärung, wie kommt es zu diesen marinen Todeszonen? Die haben wir zum Beispiel, beobachten wir die viel im Golf von Mexiko oder auch in der Ostsee. Das sind Gebiete, in denen es durch eine Überdüngung der Meere, durch die starke Landwirtschaft in den Anrainerstaaten, dann zu Algenblüten kommt. Mhm. Also genau das, was ihr eigentlich auch erzeugen möchtet. Und wenn diese Algen dann nicht gefressen werden, sondern absterben und von Bakterien zersetzt werden, dann verbrauchen diese Bakterien dabei Sauerstoff.
Ja.
Und dadurch wird dann auf einmal so viel Sauerstoff im Meer verbraucht, dass nicht mehr genug Sauerstoff drin ist, damit dieser Wasserkörper weiterhin ein gesundes Ökosystem ist, sondern viele Lebewesen haben dann plötzlich Schwierigkeiten drin und dann kippt das richtig.
Ja.
Diese Gefahr würde ich jetzt da auch erstmal sehen. Mal angenommen, wir haben eine total krasse Algenblüte.
Ja.
Und du sagtest ja schon auch, das Grill und so, das ist ja gar nicht mehr so da wie früher. Dann würden doch potenziell Sauerstoffminimumzonen dort entstehen können.
Ja, also diese Sauerstoffminimumzonen, die entstehen in ganz bestimmten Gebieten. Denn das Wasser muss dort stagnieren, damit der Sauerstoff verbraucht ist und weg ist, ne?
Ja.
Aber der südliche Ozean zum Beispiel ist ein sehr dynamischer Ozean. Und es gibt ja Auftrieb, deswegen sind da immer Nährstoffe an der Oberfläche. Die werden immer neu durch Auftrieb dahin gebracht. Und da, auch wenn das passiert, es wird wieder weggemischt. Mhm. Es kommt ja sauerstoffreiches Wasser nach und vermischt es.
Also du konntest auf jeden Fall diese ganzen kritischen Punkte, die sich da stellen, für dich ziemlich schnell beantworten. ist nichts, was dir große Sorgen macht. Gibt keinen Grund, jetzt mit diesen Eisendüngungsexperimenten aufzuhören. Abschließend, nach den ganzen Experimenten, was ist denn heute der Stand? Und was würdest du sagen, wo kann man heute mit Eisendüngung was Sinnvolles erreichen? Und was wäre das?
Ja, also die Gemüter haben sich jetzt beruhigt. Ne? Eisendüngung ist wieder salonfähig. Jetzt kann man wieder drüber reden. Also früher war das so, dass Leute mich gemieden haben, ne? Weil ich war dann der Buhmann, der Eisendüngung macht und die Natur kaputt macht und so. Muss ich ertragen eine Weile. Aber das ist jetzt vorbei. Jetzt kann man das nicht nur darüber reden, sondern es wird wieder versucht, sowas zu machen. Also Eisendüngungsexperimente durchzuführen. Und die kann man aber, um die Wale wieder hochzubringen, nur im Atlantik machen. Südatlantik.
Also da geht es dann jetzt darum, dieses Ökosystem, was wir am Anfang beschrieben haben, was so unfassbar produktiv war, wo es Wale vom einen Horizont bis zum anderen zu sehen gab, wo das Meer sich rot färbte vor der Menge an Krill. Das versucht man jetzt wieder herzustellen.
Das möchte ich gerne wiederherstellen. Und dafür müsste man dann eben halt von der Halbinsel ausgehen, also von dieser Küste, mit Eisen düngen, um die Krillbestände erstmal aufzubauen. Das würde Jahre dauern. Die leben so ungefähr 6 Jahre, so ein Krill, ein einzelnes Krillindividuum. Die sind reine opportunistische Laicher. Die laichen, also die geben Eier ab, sobald es was zu fressen gibt. Und dann, das heißt, die haben nicht so einen starker Jahreszyklus. Die
sind abhängig wenn man viel düngt, dann würden die sich auch sehr schnell vermehren.
Genau, die würden sich schnell vermehren, ja, richtig. Und die Wale übrigens, ne, Wale sind ja mit Kühen verwandt, aber die Wale haben eine unheimlich hohe Wachstumsrate. Es ist unglaublich. Also die sind in 5 Jahren geschlechtsreif.
Und danach kriegen sie alle 3 Jahre oder was? Ein Kalb? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wahrscheinlich alle 2-3 Jahre kriegen sie einen Kalb. Also die haben schon eine enorme potenzielle Vermehrungsrate.
Was würdest du sagen, wie viele Jahre müsste man dort düngen, damit das wieder so wäre wie früher?
20 Jahre oder so.
So schnell würde das gehen?
Ja, ja.
Das ist ja...
Ja, ich überlebe das nicht mehr. Aber wenn ich weiß, wenn das in Gang gesetzt ist und ich sehe dann schon die ersten Anzeichen, dass der Krill sich vermehrt und so weiter und so fort und die Wale dahin kommen, dann könnte ich in Ruhe sterben. Aber
oder du schaffst es doch noch ein paar Jahre länger.
Da muss ich meine Übungen dann sehr geflissentlich durchführen ständig.
Ja, wir springen mal in die nächste Kategorie.
Am Abgrund der Meere.
Wie würdest du denn den aktuellen Zustand der Meere bewerten?
Oh, es ist ein Trauerspiel. Also wir haben alle große Fische da rausgeholt. Also alles, was so ein Megafauna war. Ne? Wir haben das gemacht im Ozean, was wir vorher an Land gemacht haben. Also mit Ausnahme von Afrika und Südasien. Ne, da haben die Elefanten und Nashörner und Tiger und Löwen überlebt. Überall sonst gab es die auch. Es gab hier in Europa Elefanten, die waren größer als die afrikanischen Elefanten. Der Waldelefanten, man hat ein ganzes Skelett ausgegraben neulich. Und Mammuts, von denen ganz zu schweigen und so. Hier war der Bär los. Es gab ja diese Wollnashorn und Löwen, die waren sehr, Höhlenlöwen hat man die genannt. Die waren auch einiges größer als die afrikanischen Löwen. Die sind alle während der letzten Eiszeit ausgemerzt worden. Und ganz Nord- und Südamerika, ich meine, Südamerika ist doch, da lebt ja fast kein großes Tier mehr. Ein Tapir und ein Puma vielleicht, ein paar Jaguare in ein paar Gegenden. Das war's. Aber früher hat das gewimmelt vor großen Tieren. Es gab in Südamerika einen Geier, der hat 70 Kilo gewogen. Ein Geier. 10 Meter Flügelspannbreite.
10 Meter?
10 Meter. Ja, und stell mal vor, was das für Aas gab, damit so ein Tier da satt wurde. Das waren die Riesenfaultiere, ne?
Ja.
Also da war eine ungeheure Tierdichte. Und wir haben, also wir Menschen, also diese Menschen von damals, das waren ja alle noch Steinzeitmenschen, aber die haben trotzdem es geschafft, alle Tiere auszumerzen. Und genau das haben wir im Meer gemacht jetzt. Und wir haben das jetzt in 30, 40 Jahren gemacht. Und die haben schon 2.000-3.000 Jahre gebraucht, um das zu vollenden. Aber wo der Mensch auftaucht, macht er das die Megafauna kaputt. Und das haben wir im Ozean auch. Und wir müssen die Megafauna wieder aufbauen, ne? Diese großen Fische. Guck mal, früher gab es ja Heringsschwärme in der Nordsee, die waren so groß und so dicht, dass die an die Küste getrieben wurden. Die Leute haben die mit Körben am Strand eingesammelt, Heringe. Mhm. Und das ist heute undenkbar, weil die Nahrung dafür nicht da ist. Es ist undenkbar, dass solche Tierbestände wieder auftauchen. Gut, es gibt hier und da noch so Anzeichen von einer Erholung. Es gibt Thune wieder im Kattegat zum Beispiel, in Skagerrak, ne?
Ja, die Thunfischerei, das ist ja eine der großen Erfolgsgeschichten, wie Fischereimanagement bedrohte Bestände wieder zurückbringen kann. Also ich habe dich ja gefragt, wie du den Zustand der Meere siehst. Da hast du jetzt über die verlorene Megafauna gesprochen. Ist das größte Problem, was wir haben?
Ich denke ja. Die Versauerung wird auch als großes Problem dargestellt. Aber ich sehe das nicht ganz so gut. Ich werde angegriffen deswegen. Aber ich denke, dass der Klimawandel, also die Verschiebung der Strömungen.
Das heißt, den Klimawandel siehst du auch als riesengroßes Problem?
Ja, Wahnsinn. Also wenn jetzt diese Eisschilder anfangen wegzuschmelzen, das ist die Katastrophe. Wir kriegen also langfristig, also in 2000 Jahren, einen 80 Meter hohen Meeresspiegelanstieg. Stell dir mal vor, die ganze Küsten, die müssen wir räumen. Die Flussläufe, ne, das Wasser geht ja die Flussläufe hoch. Die müssen wir alle räumen. Und es ist unvorstellbar.
Also, ja, stimmt. Eigentlich sind da wahrscheinlich 80% der Siedlungen im Moment an Meeren oder Flussläufen, ne?
Ja, die müssen wir alle räumen. Und stell dir mal vor, die ganzen Flüchtlinge. Und also was da für Horror und Elend dann entsteht. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Deswegen will ich jetzt aktiv werden und das verhindern. Wir müssen verhindern, dass diese Eiskuchen, die also auf Grönland sitzen und in der Antarktis, dass die in großen Maßstab schmelzen.
Auch da gibt es etwas, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das als Geoengineering-Maßnahme bezeichnen darf, bei der du gesagt hast, gegen den Klimawandel können wir was tun. Der nächste Versuch, CO2 aus der Atmosphäre zu binden und auf den Meeresgrund zu bringen. Und zwar hast du dir überlegt, Algenfarmen in der Mitte der Ozeane anzulegen.
Ja.
Heute habe ich eine besondere Podcast-Empfehlung für euch. Den Reise- und Abenteuer-Podcast Weltwach. Warum ist Weltwach für mich besonders? Weil es der allererste Podcast war, den ich entdeckt und daraufhin rauf und runter gehört habe. Bei Weltwach geht es um große Abenteuer und wissenschaftliche Expeditionen, aber auch um prägende persönliche Erfahrungen in aller Welt. Jeden Samstag erscheint eine Folge, in der Moderator Erik Lorenz in Interviews und Reportagen beispielsweise darüber spricht, wie es ist, extreme Lebensräume wie die Tiefsee zu besuchen oder Naturphänomene wie Tornados und aktive Vulkane zu erforschen. Was lernt man davon, mehrere Jahre im Amazonas zu leben oder um die Welt zu segeln? Oder auch, wie fühlt es sich an, wenn man in einer Raumstation hoch über der Erde schwebt, sich die Luftschleuse öffnet und man hinausschwebt in die unendlichen Weiten des Alls. Tatsächlich hat mich Eriks Art zu interviewen immer begeistert und war für mich eine der Inspirationen, wie ich selbst als Moderator den Helden der Meere begegnen wollte. Zu Eriks über 400 Gästen gehören Persönlichkeiten wie die leider verstorbene Dr. Jane Goodall oder Astronaut Thomas Reiter, wie die Bergsteiger Reinhold Messner und Alex Honnold, Wissenschaftsjournalisten wie Ranga Yogeshwar und Dirk Steffens bis hin zu der meistgewanderten Frau der Welt Christine Thürmer. Der Podcast heißt Weltwach. Abonniert ihn einfach im Podcast-Player eures Vertrauens, um keine Folge zu verpassen. Informationen findet ihr unter weltwach.de.
Ja, das ist dann etwas, was Neues. Das hat es vorher nicht gegeben. Wir sind in einem Notstand. Wir müssen schneller handeln. Wir müssen sehr viel mehr Kohlenstoff rausnehmen. Und zwar die Menge an Kohlenstoff, die freigesetzt wurde durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Das entspricht die gesamte Biosphäre, also der gesamte Kohlenstoff in allen Lebewesen, alle Bäume und Gräser und Tiere und alles. Das ist die Menge an CO2, die wir entfernen müssen. Und das können wir an Land nicht. Mhm. Dafür gibt es einfach nicht die Fläche. Ne, wir müssen eine Austauschfläche mit der Luft haben. Ne? Also die Luft muss praktisch über Flächen strömen, damit das CO2 rausgezogen werden kann. Die Fläche haben wir nicht. Dafür haben wir aber den Ozean. Und wir haben die Hälfte der Ozeanfläche ist subtropische Wirbel. Und darüber redet kein Mensch, weil das Wüsten sind. Das sind diese riesige Wirbel, die in nördlich und südlich vom Äquator sich drehen, in der Nordhemisphäre in Uhrzeigersinn und im Südhemisphäre entgegen Uhrzeigersinn.
Genau, und Wirbel, das müsst ihr euch wirklich vorstellen, die haben tausende Kilometer Durchmesser.
Ja, richtig, die sind tausende und die sind aber auch sehr alt. Das Wasser, was da drin ist, ist sehr alt. Es ist deswegen auch so warm. Und die sind warm, weil die so lange an der Oberfläche sind. Die haben also keine Nährstoffe, weil die alle rausgesunken sind. Und deswegen redet kein Mensch darüber. Wenn wir davon reden, die Meere zu schützen, dann reden wir von den Teilen der Meere, die wir nutzen, also übernutzen, ausbeuten. Und in diesen subtropischen Wirbeln passiert gar nichts. Und da aber...
Aber da ist auch kein Leben, meinst du? Also da wenig?
Sehr, sehr wenig. Ja. Es sind so ein paar Tune, da mal durchschwimmen oder so. Und Korallen natürlich. Alle Inseln, die in diesen subtropischen Wirbel sind, das sind die Korallenriffe. Und die sind reich an Leben. Aber die konzentrieren das Leben von einer großen Wasserfläche. Mhm. Diese Warmwasserwirbel, die sind ungefähr 200-300 Meter dick.
Also gehen 200-300 Meter in die Tiefe.
Ja, genau. Richtig, danke. Und darunter ist kaltes, nährstoffreiches Wasser, was in den Polgebieten gebildet wird. Die sind sehr reich an Nährstoffen. Gut, da mangelt es auch an Eisen, aber die müsste man dazugeben. Aber wenn man dieses Tiefenwasser hochbringt in Rohren, wenn man so Rohre herstellt von, sagen wir mal, 500 Meter, würde ich sagen, Tiefe, man das Wasser hochpumpt und an der Oberfläche sich erwärmen lässt, und dann an große Algen, also treibende große Algen, wie Sargassum, aber auch Meersalat. Eigentlich alle Großalgen wachsen auch in treibender Form. Die sind zwar verbunden mit dem Fels oder irgendwie im Grund irgendwo, aber das ist nur ein Haften. Ne? Die haben ja keine Wurzel oder so. Ne? Die nehmen ja die Nährstoffe durch ihre gesamte Oberfläche auf. Und wenn wir denen also diese Nährstoffe geben, dann würden die also sehr schnell wachsen. Und das sind so die am schnellsten wachsenden Organismen, Pflanzen überhaupt. Also mehrzelligen. Ne? Es gibt ja Algen, die haben 4 Zellteilungen pro Tag bei 30 Grad. Das ist wahnsinnig hoch. Das heißt, die wuchern. Und diese Algen haben feste Zellwände. Deswegen widerstehen sie ja diese Wellengang an den Küsten. Und diese Zellwände sind aus sehr starkem Material gebaut. Das ist so wie Holz, aber Holz ist geschaffen, um gegen den Windwiderstand zu abzukönnen. Im Wasser dagegen, das Wasser ist ja sehr viel energischer. Also das ist beansprucht diese Pflanzen viel mehr. Und diese Zellwände, wenn man diese Algen erntet und diese Zellwände dann verwendet, um diese Rohre herzustellen, aber auch alles andere, was dazu gehört, um diese Algenfarm zu betreiben, da könnte man also Baumaterial in großem Maßstab da erzeugen, ernten und nutzen. Mit neuen Verfahren ist man so weit, dass man dieses Baumaterial ist praktisch unabbaubar. Das kann man so herstellen, dass es einfach ewig lagert. Ne?
Also wie so ein neues, natürliches Plastik quasi.
Ja, das wäre ein Bioplastik. Plastik, ich meine, das Wort Plastik, das ist ja einfach so ein Schimpfwort inzwischen geworden. Aber es ist ein Baumaterial, es ist ein natürliches Baumaterial, was man dann modifizieren würde und nutzen würde. Und zwar an Land. Ne? Baumaterial an Land ist ja ein Riesenengpass.
Ja, das heißt, du würdest jetzt vorschlagen, das Tiefenwasser hochzuholen, damit hätte man genug Nährstoffe, dass diese Wüste plötzlich Leben beherbergen kann. Dann würdest du dort gerne diese Algen als Farmen anlegen?
Ja.
Als landwirtschaftliche,
ja.
Nee, wasserwirtschaftliche Flächen müsste ja, man dann ja sagen.
Richtig.
Und dann würdest du das ernten und am Ende als Baumaterial nutzen wollen.
Ja.
Und dadurch wäre dem Klimawandel
Einhalt geboten.
Also eigentlich, das ist ja immer noch keine Senke für CO2, wenn das als Baumaterial genutzt wird. Das ist dann zwar für die Dauer, die das Gebäude oder was auch immer besteht, gebunden, aber wenn es 100 Jahre später dann das Gebäude abfackelt oder die Witterung doch wieder kommt und das Stück für Stück zersetzt, würde das CO2 dann ja doch wieder in die Atmosphäre gelangen, oder nicht?
Ja, also gut, ich habe Vertrauen zu den Materialforschern, dass sie dann ein Material herstellen, der einfach unzersetzlich ist und. Also ich meine, ein bisschen in die Zukunft schauend, könnte man also Stoffe herstellen, die einfach praktisch nicht abgebaut werden. Und zur Not könnte man die dann in der Tiefsee lagern oder in der Sahara irgendwo. Ne? Auf jeden Fall wäre das viel sicherer als in irgendwelchen Orten in Gestein pressen, ne? Weil man ja da nie sicher ist, ob das nicht doch wieder rauskommt.
Ja, welche Dimensionen müsste das denn haben, dass das einen signifikanten Unterschied macht? Das müssten ja unendliche Algenflächen sein.
Ja, sicher. Aber das ist, egal was wir machen, wenn wir, egal welche Verfahren wir benutzen, wir müssen ja wahnsinnige Mengen dafür brauchen. Und das, was ich vorschlage, das wäre das Schonendste, weil wir keine zusätzliche Energie brauchen. Diese Farmen, die sind ja mitten im Ozean, die sind autonom.
Aber wie funktioniert das, dass aus diesen die Rohre, nur weil ich ein Rohr ins Wasser halte, strömt das ja noch nicht nach oben? Muss da nicht noch eine Pumpe dran?
Nein, die müssen es pumpen.
Ja.
Wir müssen also das kalte Wasser hochpumpen, aber wir bewegen Wasser im Wasser. Das ist nicht wie 500 Meter aus dem Erdinnern an die Oberfläche pumpen. Das kostet Energie.
Okay, also das heißt, es wäre relativ energieeffizient, aber man bräuchte eine große Anzahl an Pumpen über dieses Gebiet verteilt, die kontinuierlich dort hochpumpen. Das wäre schon eine Herausforderung, das irgendwie zu betreiben. Aber
ja. Aber das ist der Übergang von Jäger- und Sammlertum. Wir sind ja Jäger und Sammler im Ozean. Ne? Wir, nur an den Küsten machen wir ein bisschen Aquazucht. Ne? Also,
ja.
Aber selbst diese Lachsfarmen, die werden ja gefüttert mit Fischen. Algenfarmen an der Küste, die sind begrenzt durch die Fläche. Das ist ja nur beschränkte Flächen, wo man das machen kann. Hier im offenen Ozean aber, das ist unbeschränkt. Das ist die Hälfte der Erdoberfläche. Und diese Algenfarmen, das wären winzig kleine Oasen in der Wüste im Vergleich. Mhm. Na? Gut, wir müssen dann eben halt diese Algenrohre herstellen. Aber im Prinzip sind das Bäume. Das sind Ozeanbäume. Na? Dieses Rohr, was 500 Meter lange Rohr, das ist wie der Baumstamm. Und oben müssen wir noch Schläuche haben, die das Wasser erwärmen. Ne? Energie hat man ja massenweise. Diese subtropische Wirbel, das ist der günstigste Ort, um Solarenergie zu nutzen.
Ja.
Weil das Wüsten sind, die sind also Hochdruckgebiete. Da scheint die Sonne eigentlich ständig. Das ist die höchste Sonneneinstrahlung auf der Erdoberfläche.
Ja, stimmt. Das ist auch, glaube ich, der Ort mit dem niedrigsten Niederschlag.
Absolut.
Denkt man ja nicht, dass das über Meer wäre, warum auch immer, aber es ist über Meer. Genau da, ja.
Ja, genau. Und die sind auch windarm, ne? Die sind, da hat man also nicht die Probleme. Und die muss man einfach nur groß genug machen. Dann widerstehen sie auch Stürme. Und es gibt sehr viele Vorteile von diesen Farmen. Die würden auch die Oberfläche kühlen. Wenn man die da platziert, wo Orkane entstehen, dann würde man auch diese Orkanentstehung unterbinden. Na, weil das bringt ja kaltes Wasser hoch. Die Orkane werden ja durch warmes Wasser.
Ja, wenn das Meer zu heiß wird, ja.
Ja, genau. Und vor allem im Herbst. Ne? Und hier würde man das also verhindern, weil man dann kaltes Wasser hochbringt. Und dann der einzige richtige, was ein Problem machen könnte, sind tatsächlich diese Sauerstoff-Minimum-Schichten in 300, 400 Meter Tiefe. Aber das könnte man wiederum entgegenwirken, indem man während der Nacht das Wasser runterpumpt von der Oberfläche. Um dann diese Schichten, wo Sauerstoffmangel entstehen könnte, um die zu destabilisieren, um zu verhindern, dass da Sauerstoffmangel wirklich auftritt.
Also Ich merke, dass es für mich fast ein bisschen zu kompliziert ist, um es im Detail zu verstehen. Aber also mir fällt schon auf, dass da wird ganz schön am Ökosystem rumgebastelt. Du hast viele Erklärungen, die toll klingen. Ne, super, wenn es dann noch nicht mal heftige Stürme gibt. Aber ich habe schon auch irgendwie diese Stimme in mir drin, die sagt, oha.
Es ist zu gut, um wahr zu sein.
Ja, und wenn wir Menschen so einen Einfluss nehmen, also wie oft haben wir Menschen schon gedacht, ach cool, wir machen noch das und das, dann ist das Problem ja gelöst. Aber wir sind dann doch nicht so gut darin, ich sage jetzt mal, Gott zu spielen und irgendwie den Planeten zu formen, dass wir dann irgendwie es schaffen, auch genau das zu erreichen, was wir wollen, sondern häufig geht dann doch noch irgendwas nach hinten los. Und da wäre meine Sorge, also dass am Ende dann doch noch irgendwas passiert, was man vorher nicht so hätte sehen können und man dann auf einmal feststellt, ach du Jemine, was haben wir da nur angerichtet? Hast du diese Sorge nicht?
Nicht mit diesen Algenfarmen. Also ich habe das wirklich sehr gut durchdacht. Alles war gut. Da kann ja nichts schief gehen. Das Schlimmste, was passiert ist, dass das Wasser nicht mehr hochkommt, dann hört es auf. Dann wird das alles gleich wieder Wüste. Also ich sagte, das ist die Hälfte der Erdoberfläche. Das sind Warmwasserwüsten. Das heißt, die Organismen, die in diesem subtropischen Wirbel leben, das sind die gleichen in allen fünf. Es gibt ja fünf von diesen Wüsten. Diese Ökosysteme, das sind die größten zusammenhängenden und am Diversität ärmsten Gegenden der Welt. Und wir würden dadurch, indem wir diese Gegenden nutzen, würden wir den Druck von den Küsten wegnehmen. Die Küsten, die müssen wir schützen. Die Küsten sind alle einmalig. Also jede Strecke Küste ist einmalig.
Und wie würden wir den Druck wegnehmen?
Indem wir die Fische dort züchten. Indem wir alles, was wir so das Meer nutzen, da machen. Wir würden auch die Strände freimachen. Es wäre viel aufregender in so eine Insellandschaft, also die künstliche Insel, wo man tauchen kann bis zum geht nicht mehr. Und ach, da könnte man künstliche Korallen, was heißt künstliche Korallenriffe? Korallenriffe da anbringen.
Auf dem offenen Ozean?
Ja, sicher.
Inseln?
Klar, aus diesem Algenmaterial.
Das klingt fantastisch und irgendwie
ist es so.
Fast ein bisschen größenwahnsinnig, wenn ich das sagen
darf.
Da fehlt mir die Fantasie, dass wir es schaffen, ganze neue Inseln und Korallenriffe und sonst was, die auf dem Ozean schwimmen, herzustellen. Wirklich sehr abgespacede Gedanken, muss ich sagen.
Die brauchen wir, sonst gehen wir unter. Wenn wir jetzt nicht gegen diese Katastrophe, die auf uns zukommt, die kommt mit Sicherheit, absolute, hundertprozentige Sicherheit, wenn wir nichts unternehmen. Und das ist die Katastrophe. Das stirbt alles aus. Das ist das, was die Leute, die das Benthos schützen wollen. Also Benthos sind die Lebewesen, die am Meeresgrund wachsen. Die sind sowieso zum Untergang verurteilt. Die werden sowieso ausgerottet.
Warum?
Ja, wegen dieses Sauerstoffproblems. Weil sobald Antarktika und Grönland in großem Maßstab anfangen zu schmelzen, der Salzgehalt in der Tiefsee ist 34,7 und 0 Grad Temperatur. Das ist das dichteste Wasser auf der Erde.
Deswegen ist es auch ganz unten in der Tiefsee.
Deswegen ist es nach unten gerutscht. Und das Wasser entsteht aber einmal um den antarktischen Kontinent und dann im Nordatlantik, wo jetzt das salzreiche Wasser nach Norden geht, abgekühlt wird und absinkt.
Ja.
Und das hört auf. Und wenn das aufhört, dann kriegen wir nicht mehr dieses Bodenwasser, diese Dichte.
Genau, und um das ganz kurz noch zu Ende zu erklären, es hört deshalb auf, denn genau an diesen Orten, wo es absinkt, würde dann Süßwasser von den schmelzenden Gletschern sich mit diesem salzigen Wasser vermischen.
So ist
und dadurch,
es.
Dass dieses salzige Wasser ganz kalt die schwerstmögliche Mischung ist, die absinkt, ist es dann, wenn es mit ein bisschen Süßwasser gemischt ist, nicht mehr so schwer, dass es wirklich unter all die anderen Massen drunter fließen würde.
Richtig.
Nur, dass das sozusagen noch einmal
ist klar. Hast du richtig dargestellt, genau.
Ja, okay. das ist ja eine ganz schön beschissene Aussicht.
Ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Ich denke dann, wie können wir es verhindern? Und wir können das mit diesen Maßnahmen verhindern.
Und du meinst, dass man damit tatsächlich auch die Tiefsee retten könnte? Weil wir, wenn wir so weitermachen, dann ist totale Katastrophe. Wenn wir jetzt aufhören, CO2 zu produzieren, ist auch schon große Katastrophe.
Es bleibt CO2 bleibt in der Luft.
Genau, wir müssen also nicht nur aufhören, CO2 zu produzieren oder auszustoßen, sondern wir müssen auch noch anfangen, das CO2 einzufangen.
Ja.
Und dafür willst du die Algenfarm nutzen.
Ja.
Und da sagst du, dann machen wir das doch in den Gebieten, in denen am wenigsten los ist, die riesige Flächen haben.
Richtig.
Und dann müssen wir jetzt anfangen, ganz crazy Gedanken zu haben und verrückt zu planen, aber besser das als gar nichts tun.
Ja, und so crazy ist es gar nicht. Das ist einfach eine Meereswirtschaft, vergleichbar der Urbarmachung der mesopotamischen Wüsten und der Nil, ne, am Nil, also ägyptische Wüste. Ne, das hat man dann eben mit Bewässerung von den Flüssen urbar gemacht, also Zivilisation aufgebaut, die Jahrtausende gehalten haben. Und das machen wir jetzt im Ozean.
Mhm.
Das ist einfach eine neue Epoche.
Ja, ich fand das einen spannenden Vergleich zu sagen, ey, im Moment ist der Mensch auf dem offenen Ozean noch Jäger und Sammler.
Ja.
Und jetzt schlägst du vor, dort quasi die Landwirtschaft zu erfinden.
So ist es.
Und es gibt das Buch Eine kleine Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ich habe es hier schon ein, zwei Mal erwähnt in dem Podcast. Hat mich total beeindruckt. Und da wird natürlich über diesen Zeitpunkt gesprochen, in dem die Menschen von Jäger-Sammler zu Landwirten wurden.
Mhm.
Und für sehr viele tausend Jahre war das ein richtiger Scheißdeal für die Menschen, weil sie auf einmal ganz viele Probleme bekommen haben, die in dem, als Jäger-Sammler noch ein relativ natürlicher Bestandteil des Ökosystems waren, noch nicht hatten. Und als sie angefangen haben, das Ökosystem selbst zu gestalten, ganz viele Probleme gekommen sind, die es vorher nicht gab.
Ja, bestimmte Arten. Ne? Aber die Jäger und Sammler, die haben ihre Jagdgründe dezimiert. Das haben wir erzählt.
Ja.
Also wir sind so Raubtiere. Und ich denke, dass wir jetzt zum ersten Mal Wissen über uns. Man, das wussten zum Beispiel damals die mesopotamischen Bauern oder die ägyptischen Bauern nicht, was auf sie zukommt, wenn die zu viel Kohlenhydrate essen und also solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen möchte ich dir sagen, wenn ich die Wahl hätte, jetzt zu leben oder als Jäger und Sammler vor 5000 Jahren oder so, würde ich sofort jetzt bevorzugen. Trotz Plastik und trotz allem und alles.
Ja.
Natürlich. Also wir neigen dazu, zu schnell zu jammern. Ne? Oh, so gut geht es uns doch nicht und so. Nein, uns geht es so gut wie noch nie in der Geschichte der Menschheit.
Aber würdest du lieber als Jäger-Sammler leben, bevor es die landwirtschaftliche Revolution gab? Oder 1000 Jahre danach als Landwirt in der Welt, in der es dann aber noch nicht die ganzen Errungenschaften unserer Zivilisation gab, sondern die ganzen Probleme der Landwirtschaft, die ganzen Krankheiten und Seuchen, die ausgebrochen sind. Also da gab es ja schon erstmal ein ganz schönes Tal der Tränen.
Nee, das stimmt. Das kam wegen das war die Vorteile der Landwirtschaft, dass die Population gestiegen ist. Ne?
Ja.
Und deswegen hatten wir diese Krankheiten. Und deswegen mussten wir dann abziehen. Die Jäger und Sammler, die waren immer unterwegs. Und deswegen gab es ja eine ganze Menge Krankheiten nicht. Aber die Sterblichkeit war so hoch, ne? Kindersterblichkeit. Und wir wurden dann auch noch von Raubtieren gejagt, ne? Und gefressen und so weiter.
Darüber war wahrscheinlich nicht die schönste Zeit. Ja, muss ich dir recht geben.
Ich bin in einer Gegend aufgewachsen, wo es menschenfressende Tiger und Leoparden bis vor kurzem gab. Immer noch. Es werden immer noch da von Leoparden Menschen aufgefressen.
In Indien?
In diese Teil Indiens, wo ich aufgewachsen bin. Das ist eine Gegend, die ist etwas westlich von Nepal. Und ich bin also groß geworden mit dieser Gefahr, dass da Leoparden mich da vielleicht belauern oder mich anspringen wollen. Ich habe ja auch gejagt als Junge.
Erzähl mal.
Ja, und ich habe auch sogar so einen kuhfressenden Leopard erlegt. Der hatte 50 Kühe getötet und gefressen.
Und den hast du erlegt?
Habe ich erlegt, ja.
Mit dem Gewehr?
Ja, mit dem Gewehr. Ich habe da gewartet. Er hatte die Kuh, die er getötet hat. Da habe ich mich versteckt in der Gegend und gewartet, bis er kam zu fressen, und dann habe ich ihn geschossen. Und dann war er tot. Und dann war ich der Held der Gegend. Also es war ein tolles Erlebnis, gefeiert zu werden, ne, als Erlöser. So. Ja.
Und wie war das für dich?
Das war, als der da erschien und in der Sekunde, bevor ich abgedrückt habe, das ist mir eingebrannt. Ne? Aber das war ein Herzschuss, der ist hochgesprungen, war tot, sofort.
Aber was ist das für ein Gefühl, Angst vor einem Raubtier zu haben? Kannst du das mal beschreiben? Weil das kennen wir ja hier gar nicht.
So ist es. Und in dieser Situation sind wir aufgewachsen, wir Menschen. Wir sind also auf unseren, als Jäger und Sammler sind wir unterwegs gewesen. Und sind also mehrmals am Tag in der Nähe von irgendwelchen Raubtieren gekommen. Also ich meine Leoparden, Löwen oder Tiger, je nachdem, wo man war. Und Wölfe und Bären, alles mögliche, also Fleischfresser, die uns als Beute erlebt hatten. Und wir sind so hilflos wie kein anderes Tier. Wir haben ja keinerlei Waffen, nichts. Wir können nicht schnell laufen, wir können keine Bäume, also jeder Leopard kann uns 10-mal einholen. Das heißt, wir müssen uns auf eine andere Art und Weise verteidigt haben. Ich habe da eine Geschichte, die ich erzählen kann, wie ich auf die Idee kam, aber wir haben uns mit Stöcken verteidigt.
Ja, ich will die Geschichte hören.
Also ich war mit einem Professor aus Oldenburg unterwegs am Rande eines Tigerreservats. Also bevor wir in das Reservat reingegangen sind, habe ich einen Spaziergang mit ihm gemacht, und da hat man uns erzählt, ja pass auf, gestern war eine Gruppe von Frauen hier reingegangen und die haben also Holz rausgebracht und die sind von einem Tiger angegriffen worden. Und der Tiger hat eine von den Frauen angefallen, aber die anderen, die sind dann mit ihren Äxten und Sicheln ihr zu Hilfe gekommen und haben den Tiger vertrieben. Und die hat überlebt. Die haben sie ins Krankenhaus gebracht, die hat überlebt. Und dann, als wir drin waren in dem Wald, ne, wo dieser Tiger war, da wurde mir auf einmal so klar, dass wenn jetzt ein Tiger ihn angreift, dann muss sie alleine nach Hause und sagen, ja, der ist leider da geblieben. Und diese Angst hat mir dann automatisch, instinktmäßig dazu geführt, dass ich gesucht habe nach irgendeinem Stock. Und dann habe ich tatsächlich so eine Art, so einen Ast gefunden, der da runtergefallen war von so einem Baum. Und den habe ich hochgehoben. Und in der Sekunde, wo ich ihn so richtig fest in der Hand hatte, da habe ich mich gewandelt. Ich war ein anderer Mensch. Also ich fühlte mich sicher, ich konnte mich wehren. Da habe ich gemerkt, dass wir Menschen, wir sind Zweibeiner geworden, weil wir diese Waffen rumgetragen haben, diese Stöcke. Und angefangen hat das Ganze mit den Müttern, die also ihre Kinder geschützt haben vor Katzen. Wir waren doch damals relativ klein. Und da wäre jede Katze oder luchsartige Tier oder Fuchs oder sowas, hätte unsere Babys weggeschleppt. Und die Mutter, die also ihre Kind verteidigt hat mit so einem Stock, das war der Urkeim von Homo sapiens. Ja, und wir haben also mit diesem Stock dann die Raubtiere, die uns angegriffen haben, wir haben uns gegen sie gewehrt. Und ich muss sagen, dass wie dieses Beispiel mit dem Tiger, dass diese Tiger sich vertreiben ließ, weil diese Raubtiere, die müssen auf Peak Performance sein. Die müssen also, die müssen richtig gut funktionieren. Und wenn die einen Stockhieb erleben, dann lahmen sie. Und das merken sie sich. Und dann kommen sie nie wieder. Wir haben erstmal unsere Kinder geschützt. Und danach haben wir angefangen, dann in Gruppen uns zu bewegen. Und immer wenn, und so ein Tier greift immer einen Mensch an. Und jetzt hängt es von den anderen ab, ob die ihn befreien oder sie befreien. Und wenn jetzt also ein Mensch da am Boden liegt und da ist ein Leopard oben drauf gesprungen, und die anderen greifen diesen Leopard an und fangen an, ihn mit Hieben zu vertreiben, dann ist er gerettet. Ne? Und jetzt muss man ja sicher sein, dass man also gerettet wird. Man muss sie gut stellen mit den anderen. Ne? Wenn jemand ist, der nicht so gemocht wird oder der irgendwie so unangenehm ist, dann lässt man den auffressen. Ne? Und so haben wir diese Selektion in unseren Reihen. Also das Sozialgefüge ist so entstanden, meiner Meinung nach. Ne? Das hat mit Nahrung weniger zu tun, sondern mit dem Kampf gegen Raubtiere. Das Höchste, was so ein Mensch verbringen kann, ist seinen Freund retten. Nicht sich selbst, sondern seinen Freund oder seine Frau oder sein Kind oder was auch immer. Und daher kommt das. Das ist also die Hypothese, die ich aufgestellt habe. Und da gibt's keine Fossilien. Der Beweis, den wir haben, sind unsere eigenen Hände, unser eigener Körper. Ich meine, wir sind die einzigen Tiere, die Tennis spielen können. Und was ist denn
das? Das ist auf jeden Fall Beweis genug, denke ich.
dass wir Hiebe verteilen, ne? Mit Stöcken. Und genau das ist es, ne? Und deswegen finden wir das so aufregend auch, wenn wir diese Art von Sportdinger da ansehen. Und der Ball ist dann eben das Raubtier, was uns anspringt.
Ja. Ich glaube, davon wird diese Folge leben, dass wir verschiedenste Theorien von dir anhören oder besprechen. Das Schöne ist, dass es bei dir häufig so anekdotisch beginnt, dass du etwas erlebt hast und durch diese Erlebnisse an dir selber gedacht hast, Moment mal, da geht mir jetzt ein Licht auf und dann Theorien entwickelt hast, die die Entwicklung der Menschheit betreffen.
Ja.
Oder wie wir ticken oder wie wir unsere Umwelt erleben. Und da gab es tatsächlich eine ziemlich dramatische Geschichte in deinem Leben. Und zwar hattest du gemeinsam mit einer Frau einen Autounfall 1981.
Mhm.
Wie hast du diesen Unfall erlebt? Was ist da passiert?
Also es war eine Frontalkollision. Ich hatte nicht Schuld. Ich fuhr, aber der Wagen ist einfach zack in mich hineingefahren.
Also der hat seine Spur verlassen, ist auf deine Rüber.
Seine Spur verlassen, genau. Der hat und wahrscheinlich ist er eingeschlafen. Aber wir fuhren 100. Also ich hatte ja keinerlei Schuld an der Geschichte.
Ja.
Das ist schon erstmal wichtig, ne? Keine Vorwürfe. Und dann war das so, dass wir beide, also ich war ohnmächtig, mein Unterkiefer war zertrümmert und meine Frau hat also diverse Knochenbrüche erlitten. Aber 7 Tage nach diesem Unfall, das war in Spanien, wir sind dann ausgeflogen worden mit ADAC und in Kiel im Krankenhaus hat sie in der Nacht, nachdem sie eingeliefert wurde, einen Schlaganfall erlitten.
Mhm.
Und in der Zeit, wo sie diesen Schlaganfall hatte, wurde mein Kiefer repariert. Und das haben die hervorragend gemacht in der Kieferchirurgie in Kiel. Und die hatten also meinen Unterkiefer und Oberkiefer zusammengenäht. Und dann haben sie mir erzählt, dass meine Frau einen Schlaganfall hatte. Und da bin ich also hingegangen. Das war also so 100 Meter entfernt. Ich konnte kaum noch humpeln und so. Aber ich kam dann in das Zimmer rein, um sie zu sehen. Die Ärzte hatten dagegen geraten, aber ich bin trotzdem hingegangen. Und da, gerade als ich in das Zimmer eintrat, da sah ich sie und da haben wir uns beide gesehen. Und da kam auch dann der Neurologe, der sie untersucht hat. Der hat ja eine sogenannte Angiogramm gemacht von ihr. Und dann kann man also sehen, welche Teile des Gehirns durchblutet sind. Und der fragte mich dann einfach so schroff, sind Sie der Mann? Ich gesagt, ja, der Ehemann. Ich gesagt, ja. Dann sagt er, Ihre Frau steht nicht wieder auf. Und ich gucke meine Frau an und sie guckt mich an und wir gucken beide erschrocken. Ich sehe, dass sie das versteht. Und dann sagt er, ja, die sind Gemüse. Und dann hat er seine Röntgenbilder rausgezuckt und dann hat er gesagt, sehen Sie, hier die linke Hirnhälfte ist zappendüster, da ist kein Blut, das ist alles abgestorben und die rechte Hemisphäre ist auch beeinträchtigt. Und dann habe ich also dann guckt die meine Frau und die guckt mir erschrocken an, sag nichts. Und dann habe ich den Arzt, ich bin ein Meereskundler und habe also mit Instrumenten viel zu tun und ich weiß, wie diese Instrumente einem Schwachsinn erzählen können, wenn die nicht vernünftig funktionieren. Das heißt, für mich war wichtiger, was ich sah an den Augen meiner Frau, dass sie alles verstanden hat. Und mir war egal, was seine Messgeräte ihm, also seine Röntgenaufnahmen sagen. Und dann habe ich ihn zur Tür gebuxiert und gesagt, erzählen Sie mir das draußen. Und ich konnte ja nicht reden, weil mein Mund zugenäht war. Und so habe ich einfach nur geredet. Erzählen Sie mir das draußen. Und dann hat er zu meiner Frau gesagt, strecken Sie mal die Zunge aus. Und die guckte einfach so, ja, hat sie nicht gemacht. Er hat gesagt, sehen Sie? Und dann habe ich ihn rausgeschmissen und die Tür zugemacht. Und dann habe ich mich umgedreht und wollte zu meiner Frau. Und da guckt sie mich an und lachte schelmisch wie so ein Kind und streckte ihre Zunge raus. Und dann habe ich gewusst sofort, das war für mich also so ein ein Aha-Erlebnis. Dann wusste ich sofort, dass sie also voll da ist, alles mitgekriegt hat. Und das war richtig, den Arzt rauszuschmeißen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wir halten zusammen, wir kommen hier raus, wir schaffen das.
Aber also Schlaganfall kann ja vieles heißen, wie das Leben dann beeinträchtigt ist.
Ihr Bewegungsapparat wurde eingeschränkt, wurde also lahmgelegt, buchstäblich. Und dieser Bewegungsapparat ist auch die Produktion von Sprache. Das haben wir dann festgestellt in den Monaten und Jahren danach. Das heißt, sie konnte auch nicht reden, weil sie die Muskeln nicht bewegen konnte, um die Stimme zu erzeugen. Oder auch ihre Zunge und so weiter, Lippen und so weiter, ging alles nicht. Musste sie alles neu lernen. Hat sie aber. Und das war ein mühsamer Prozess, aber ja, wir waren einfach, wir haben Fortschritte gemacht, wir haben immer die Fortschritte erlebt und das hat uns Mut gemacht, immer weiterzumachen. Und dann sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Ich habe zu ihr gesagt, wir werden wieder auf diesen höchsten Berg, da wo ich aufgewachsen bin, wo wir früher mal waren, das werden wir wieder erklimmen. Dann haben wir auch gemacht. Ich habe sie auch getragen, wenn sie nicht laufen konnte. Und ja, das war ein erfülltes Leben, was wir geführt haben seitdem.
Und es ist ein erfülltes Leben.
Ja, ja, richtig. Und was ich habe aber dann sehr, sehr viel gelernt über, wie wir funktionieren. Ne? Also wenn irgendeine Fähigkeit einem genommen wird, dann lernt man, was diese Fähigkeit bedeutet eigentlich im Gesamtgefüge. Und wie andere Teile dann andere Fähigkeiten einspringen, um das zu kompensieren oder so. Mhm. Und so ist es gelaufen.
Ja, Karin hat darüber ein Buch geschrieben, das heißt Mein Weg aus der Sprachlosigkeit, das ist gerade erschienen. Also falls ihr euch damit gerne noch näher auseinandersetzen möchtet, dann auf jeden Fall hier die Empfehlung zum Buch. Kann ich auch noch einen Link in die Shownotes setzen. Und darin hat sie berichtet, dass ihr vor diesem Unfall eigentlich in eurer Ehe gar nicht so glücklich wart, sondern über Scheidung nachgedacht habt. Und danach, diese Geschichte klingt ja nach, ihr wart ein mega gutes Team. Und ich erlebe es jetzt gerade, ich bin bei euch zu Gast. Und ihr seid 44 Jahre später immer noch ein großartiges Team. Und ich stelle mir das aber extrem schwer vor, wenn die Beziehung eigentlich gerade in der Krise steht und auf einmal kommt so eine Situation.
Ja, also Das ist so, meine Frau ist sehr eigensinnig, ne? Sie setzt sich durch und sie, also bei der kleinsten Kleinigkeit, dann lass sie mich scheiden und so, ne? Und wir hatten auf diesem Urlaub häufiger so, wegen Kleinigkeiten, ne? Also wir hatten irgendwas Streit.
Okay.
Und dieser Streit hat zugenommen, weil ich bin so anders verdrahtet vielleicht oder so. Ich habe eine andere Toleranzschwelle als sie. Und dann haben wir uns also angeschimpft, ne? Und das war also der Grund, warum es so gekriselt hat. Ne? Also auch bei früheren Sachen hatten wir uns öfter in die Haare. Und jetzt brauchte sie mich wirklich. Ne? Und ich wollte auch geben, was ich konnte. Und dann ist es einfach eine andere Situation. Mhm. Eine völlig andere Situation. Und dann sind diese Kleinigkeiten alles nicht mehr so wichtig. Und deswegen haben wir das dann beiseite gelegt. Da war nichts Gravierendes oder so.
Ja, okay. Also da wurde dann auf einmal klar, was wirklich wichtig ist.
Ja, so ist es.
Ja. Okay, und jetzt bin ich aber gespannt. Du bist ja jemand, der aus solchen Erlebnissen häufig mit neuen Erkenntnissen und Theorien hervorgeht. Was war es dann, was du aus dieser Situation gelernt hast?
Also ich habe erstmal gelernt, wie wir aufgebaut sind. Ne? Dass in den Krankenhäusern, wo wir waren, da gab es auch Leute, die hatten ähnliche Schlaganfälle, aber auf der anderen Seite. Und das ist ein sehr großer Unterschied. Das war die Zeit, wo das so gerade rauskam, dass die Hemisphären ganz unterschiedlich arbeiten. Ich meine, es war ja bekannt vorher, aber dass die Persönlichkeiten in den verschiedenen Hemisphären auch verschieden sind, das ist mir dann klar geworden. Und die Propriozeption, das ist die Körperwahrnehmung. Das wurde mir auf einmal klar, dass das eigentlich ein ungeheuer wichtiges Sinnesorgan ist. Aber auch das Gleichgewichtssinnesorgan, das sogenannte Vestibularorgan in den Innenohren.
Ja, das sind ja beide Sinnesorgane, die jetzt nicht zu den klassischen fünf Sinnen gehören, über ja, die wir häufig sprechen.
Ja, die werden gar nicht erwähnt. Die sind irgendwie so, die fallen einfach unten durch. Dabei ist es das, was uns ausmacht. Wir können ohne diese fünf Sinnesorgane, die normalen, also diese hören, riechen und so weiter, sehen und so, damit, wir können auf die verzichten. Wir können trotzdem ein gutes Leben führen. Nicht ein gutes, aber wir können leben. Aber ohne Gleichgewichtssinn und Körperwahrnehmung, da können wir nicht leben. Wir können nicht aus dem Bett raus. Mhm. Ja, das ist das, was uns ausmacht. Und das wurde mir klar in dieser Zeit. Wie wichtig diese, dass das die unsere eigentlichen Sinnesorgane sind, und dass die anderen sind fast nebensächlich.
In welchen Situationen wurde dir das deutlich?
Also als Karin die ersten Gehversuche machte, also als ich sah, wie sie sich selbst wahrgenommen hat. Ich habe andere gesehen, die also links gelähmt waren. Und die haben verneint, dass sie gelähmt waren. Na, da war die rechte Körperhälfte heil. Und diese rechte Körperhälfte hat behauptet, ich bin okay. Ich kann laufen, ich will einfach nur nicht laufen, aber ich kann laufen. Wenn ich wollte, kann ich laufen. Ich bin gar nicht gelähmt. Na, ich bin gar nicht beeinträchtigt. Und diese Leute lehnen dann auch die linke Hälfte ab, die schmeißen den Arm weg. Sie empfinden diesen Körperteil von sich, dieser gelähmte Körperteil, als einen Fremdkörper.
Ist das bei allen so?
Ja, ist es bei allen, ja. Also bei allen Rechtshändern und bei Linkshändern umgekehrt halt. Ne?
Ah.
Und das nennt man Denial. Das ist also sehr gut belegt. Also ich kann dir nochmal zeigen, so Geschichten. Ich habe selbst erlebt, ne, wie die jetzt den linken Arm immer von sich gegeben haben. Und ja, mein Landsmann hatte das auch jetzt neulich. Er ist gut in den mit 80 geworden und gestorben, hatte aber vorher einen Schlaganfall. Und er hat zu mir gesagt, da ist jemand anders in seinem Bett und das möchte alleine sein. Er hat seine Körperhälfte als ein fremden Mensch erlebt. Und das ist bei allen so. Gut, die halten dann so ein paar Monate und dann kommen die Leute finden sie ein Lot wieder und akzeptieren dann die linke Hälfte, aber ist es eben anders. Und die können dann reden, ne? Die können wie ein Buch reden, die reden aber auch viel Unsinn. Mhm. Während bei Karen ist so, weil sie konnte gar nichts sagen, aber ihr Verstand war heil, war nicht beeinträchtigt. Und weil ihr Gleichgewichtssinn nicht beeinträchtigt war. Sie hat sich immer als Ganzheit empfunden. Ne? Sie hat ihren rechten Arm mit der linken immer so wie ein Baby behandelt. Also immer, war gar keine Frage, dass es nicht zu ihr gehörte. Ne? Mhm. Und es gibt ja noch viel mehr interessante Geschichten dazu. Ich denke auch, dass Unterschiede in Persönlichkeiten darauf beruhen, wie stark die linke Hälfte, also die linke Hemisphäre ist gegenüber der rechten und sich durchsetzt oder nicht durchsetzt. Also Egomanen sind welche, die eine sehr starke linke Hemisphäre haben und die rechte unterdrücken. Die rechte Hemisphäre ist mehr für Gleichgewicht und Ganzheit. Und am Anfang war Karen völlig unbekümmert. Die konnte gar nichts sagen, aber sie war unbekümmert. Sie las Bücher, ich habe dann ihr Bücher gebracht und sie hat gelesen und gelacht. Und daran habe ich gemerkt, dass sie völlig normal ist. Und auch einen Brief von meiner Mutter habe ich ihr zum Lesen gegeben. Und ich konnte an ihren Augen sehen, was sie verstanden hat. Und was sie nicht verstanden hat, hat sie mich angeguckt. Und dann habe ich es erklärt. Und war alles wie früher so. Ne? Bloß sie konnte nichts sagen. Aber nach etwa 6 Monaten, da kamen die ersten Worte. Und die waren, ich bin behindert. Und das hat sie runtergerissen. Vorher war sie unbekümmert, aber dann, als sie sich selber sagen konnte, ich bin behindert, da kam dann eben diese Trauer auf. Ne? Da war sie dann, also da wurde ihr klar, dass sie beeinträchtigt ist. Und dann, das war eben die Sprache, die ihr das erzählt hat.
Also der reine Gedanke hatte bei weitem nicht so eine Auswirkung, wie das den Gedanken aussprechen zu können.
Ja. Weil wenn man das ausspricht, das ist so, als wenn man sich im Spiegel sieht. Ne? Da wird einem so der eigene Zustand anders klar. Und das kann sein, dass so Tiere halt so sind, die also keine innere Sprache haben, dass die so auch so also so ganz schnell wieder normal werden, ne? Nach dem Schrecken oder nach irgendwas. Mhm. Während wir Menschen immer nachhinken, weil diese Erinnerung in Sprache uns dann beeinflusst.
Mhm. Und was die Stimmung im Allgemeinen angeht, hast du als wir unser Vorbereitungsgespräch hatten, über Auftrieb gesprochen, also so den Gegenteil von Depressionen. Und hast an dem Tag gesagt, heute zum Beispiel, da habe ich einen super Tag. Und das, du hast durchs Telefon gestrahlt und man hat wirklich gemerkt, also so einen tollen Tag hätte ich auch gerne. Und ich habe mich gefragt, was meinst du mit diesem Auftrieb und kann man den irgendwie erzeugen, um zu kontrollieren,
ja,
was, wie es einem geht?
Also weißt du, wenn man an Land ist, dann ist man ja immer durch die Gravitation wird man runtergezogen, ne? Übrigens, es gibt ja noch einen Sinn, von dem man nicht redet, und das ist Gewichtssinn. Ne, wir können ja Gewichte aufheben oder ab der Hand legen oder heben oder was auch immer. Und wir können Gewichte abschätzen, von 1 Gramm bis fast 100 Kilo oder sagen wir 50 Kilo oder mehr, 70 Kilo. Und das sind dann eben völlig unterschiedliche Sinnesorgane, die da anspringen. Also Drucksensoren, Muskel, Sehnen, Gelenke und so weiter, die also dieses Gewicht messen. Und dieses Gewichtssinn ist allgegenwärtig, weil wir in einem Gravitationsfeld ständig leben, in der Luft. Aber wenn wir ins Wasser gehen, dann ist es anders. Und deswegen gibt es so viel Freude im Wasser, weil wir da diesen Auftrieb erleben können. Wir können zum Beispiel abtauchen und dann lassen wir uns dann nach oben bringen, dann schießen wir nach oben. Und das hat man als Landlebewesen eigentlich nicht. Da muss man immer Muskelenergie aufbringen, um nach oben zu kommen.
Stimmt.
Das heißt, wir neigen zur Depression und nicht zum Auftrieb. Ein Auftrieb ist, wenn wir Energie haben und denken, wir können springen. Na, dass wir also so uns so wohl fühlen, dass das Gewicht subjektiv gesehen geringer ist, was uns so schleppt, ne? Und an dem Tag, da hat die wohl sehr gut geschlafen und hatte also Sprung in den Gelenken und fühlte mich einfach schweben, ne? Und wenn man jetzt von Depressionen redet, dann hat man Antidepressiva. Man nimmt also irgendwelche Pillen oder was weiß ich, habe ich noch nie, aber das sind irgendwas, was einen dann irgendwie so die Bürde verringert. Aber dass irgendetwas uns nach oben bringt, also ist nicht Antidepressiva, sondern Auftriebsmittel. Das ist das, was wir üben müssen. Wir müssen also das viel mehr wahrnehmen und das antrainieren, ne? Als nur so dich in die Tiefe reißen lassen.
Ja, das ist doch eine schöne Idee. Und für uns Meeresliebhabende ist es dann doch ein cooler Plan, sich ins Wasser zu begeben und zu genießen, dass man mit ganz wenig Aufwand oder von ganz alleine, gerade im Salzwasser, nach oben geht.
Ja, nicht nur das. Ich meine, guck mal, was macht dir so Spaß beim Surfen? Na, da bitte die Welle trägt dich und schiebt dich nach oben. Und deine Vestibularorgane, das sind diese Innenohren, ne?
Ja.
Die Beschleunigung messen. Ne? Das ist so, wenn du im Flugzeug sitzt und du merkst, wie du nach oben kommst. Das macht dann diese Welle mit dir. Und danach bist du eben halt
high.
Ja, richtig. Das ist high. Deswegen sagt man auch high und nicht low.
Ja.
Na, und genau das müssen wir viel mehr ausarbeiten, antrainieren.
Du hattest auch erzählt, dass du in dieser Zeit auch eine eigene Theorie über die Funktion von Schlaf entwickelt hast. Und das ist ja wirklich ein Thema, wo man bis heute sehr rumrätselt.
Also die Schlafforscher, die sind einfach mit dem Gehirn beschäftigt. Ne? Es gibt sogar eine Arbeit aus den 2006 oder so. Schlaf ist von dem Gehirn, für das Gehirn, und also it's off the brain, by the brain, for the brain. Alles nur im Schlaf. Und wie die dazu kommen, weiß ich nicht. Erstmal muss ich sagen, dass Quallen, die gar kein Gehirn haben, auch schlafen. Das ist ja eindeutig, hat man ja nachgewiesen. Und alle Eigenschaften von Schlaf haben die auch. Ne? Dass sie ein Schlafdefizit aufbauen. Dass kleinere Tiere mehr Schlaf brauchen als größere Tiere. Und ich meine, dass das alles mit Sinnesorganen zu tun hat. Aber dann natürlich allen Sinnesorganen, ne? Wir haben auch Sinnesorgane im Körper, die zum Beispiel unser Hormonspiegel messen, ne, die Konzentration. Aber diese Sinnesorgane, das sind ja Messinstrumente und wir wissen, alle Messinstrumente mit der Zeit, die müssen wieder justiert werden, die müssen geeicht werden, die müssen kalibriert werden. Die müssen mit allen anderen Messinstrumenten verglichen werden. Also wir funktionieren dadurch, weil wir aus zwei Hälften bestehen, das heißt die linke und rechte. Und da sind eben halt auch die Sinnesorgane. Ne? Wir sehen die dritte Dimension, weil unsere zwei Augen die sehen. Ne? Wir legen da die Bilder übereinander von den zwei Augen und da sehen wir die dritte. Richtungen im Schall, das hören wir auch. Und so weiter, alles. Ne? Mhm. Aber diese Sinnesorgane auch müssen miteinander reden. Ich meine, die müssen miteinander ihre Daten vergleichen. Mhm. Und dieser Instrumentendrift ist ein absoluter Bestandteil von allen Instrumenten. Und das ist der Grund, warum Flugzeuge ständig gewartet werden müssen, weil ihre Instrumenten eben halt auseinanderdriften. Mhm. Die Höhenmesser und Windgeschwindigkeit und was auch alles so gibt. Aber nicht nur die Sensoren, sondern auch die beweglichen Teile, also die Drähte, die diese Flügelflaps, ich weiß nicht, wie die heißen auf Deutsch. Diese,
Bremsklappen, glaube ja. ich, die Flaps. Ja,
ja, genau. Also diese Dinge, die müssen auch aufeinander abgestimmt werden. Die müssen ja millimetergenau sein. Und das gilt für uns auch. Wir sind ja aus organischem Material. Und ich meine, daher kommt die Schläfrigkeit. Die Schläfrigkeit ist ein Zeichen für ermüdete Sinnesorgane. Und die müssen dann wieder kalibriert werden. Und die können nur kalibriert werden in Kalibrationsmodus. Du kannst ja nicht, während irgendwas funktioniert, das kalibrieren. Deine Geräte hier, die du hier hast.
Ich muss gerade an so ein Fahrrad denken. Da kennt man das ja auch. Man fährt damit ein halbes Jahr und auf einmal, während die Bremse vorher perfekt eingestellt war, auf einmal muss man den Hebel ganz weit ziehen, damit die Bremse überhaupt noch funktioniert.
Ja.
Aber dann quietscht die auf einmal oder die eine Bremsbacke ist mehr abgenutzt als die andere.
Ja.
Irgendwie sowas als ein Beispiel. Und da meinst du, damit das repariert werden kann oder kalibriert werden kann, das kannst du nicht in voller Fahrt machen, sondern dafür musst du das Fahrrad mal auf den Kopf stellen.
So ist es.
Ja.
Genau. Und das ist auch mit dem Flugzeug. Ne? Das Flugzeug muss gewartet werden. Es gibt ein Gesetz, strenges Gesetz, das die nachweisen müssen, dass das Gerät gewartet wurde, also das Flugzeug. Und deswegen sind die Zahl der Unfälle so gering.
Mhm.
Und der Piloten oder die Pilotin, die müssen nachweisen, dass sie geschlafen haben.
Mhm.
Ne? Und was passiert, wenn das Flugzeug gewartet wird? Da wird also auch dieser Pilot oder Pilotin gewartet. Und die wird auch geeicht und kalibriert und alles. Ne? Mhm. Und deswegen, wenn man gut geschlafen hat und aufwacht, fühlt man sich wie neugeboren, sagt man auch, ne? Erfrischt und so. Und woher kommt das Gefühl? Das sind alles Sinnesorgane, die auf Trab gebracht wurden.
Mhm.
Und kleine Tiere müssen länger schlafen, weil die viel präzisere Bewegungen ausüben als wir. Ne, guck dir mal so ein Eichhörnchen im oben in den Baumwipfel an, wie der da rumspringt und was er alles so macht. Und der muss so 14, 16 Stunden schlafen, um das hinzukriegen. Und ein Elefant, der einfach, oder eine Giraffe, die einfach so durchs Unterholz da kracht, muss nicht so präzise sein.
Vielleicht muss man ja auch nach 10.000 Schritten das nächste Mal kalibrieren und bis ein Elefant 10.000 Schritte gemacht hat, der macht ja viel weniger Schritte pro Minute, das sag auch, ich mal.
Ja, genau.
Während
genau.
so ein Eichhörnchen, man ja, kann sich ja genau, vorstellen, wie viele genau. Schritte das pro Sekunde
genau,
eigentlich sind.
Genau, genau. Ja, ist ja. fast. Genau. Ja. Und Fledermäuse, die brauchen noch länger.
Ja.
Ja, und diesen Unterschied sieht man schon zwischen Hunden und Katzen.
Ja.
Katzen müssen länger schlafen. Katzen schlafen so 14 Stunden oder so.
Mindestens, ja.
Ja. Ja, hast du eine Katze?
Wir haben eine.
Ja, und Hunde schlafen 12 Stunden.
Ja.
Na, und wir brauchen 8 Stunden. Und unser Schlaf hat mit dem Gehirn überhaupt nichts zu tun.
Und wenn man sich den Hund oder die Katze dann im Schlaf anschaut, dann zucken die hier ja, und da und überall. Riesen.
Das ist alles die Kalibrierung. Da werden die an den Schrauben gedreht.
Ah. Ja, spannend. Spannend.
Ja, das ist ja klar. Wenn das akzeptiert wird, ne, dann wird man also erkennen, dass Schlaf ein Menschenrecht ist, weil die Kalibrierung, also die Wiederherstellung, absolut notwendig ist. Das ist nicht faul, ne? Heute sagt man jemand, der lange schläft, ist faul. Nein. Wer wenig schläft, ist nicht kalibriert.
Ja. Wie unterschiedlich oder ähnlich sind menschliche und tierische Sinneswahrnehmungen?
Die werden natürlich erstmal die gleichen sein, weil das die ähnliche Sinnesorgane sind. Aber guck mal, diese Sinnesorgane sind so wichtig. Ich gebe immer dieses Beispiel von dem, wenn Hummer sich häuten, die kannst du durch den Trichter gießen praktisch, ne? Wenn die raus sind aus ihrer Kruste. Aber dann, wenn sie also eine neue Panzer machen, dann wird ihr Statozysten, das sind ihre Sinnesorgane, die für Gleichgewicht und oben und unten sind, ne? Das ist so eine Art Kapsel mit einem Stein drin. Und danach erkennen sie, was ist oben, was ist unten. Wenn man bei so einem Hummer, wenn der jetzt also dieser Stein wird nachträglich reingelegt, ne? Von dem Hummer.
Nee.
Ja.
Warte mal ganz kurz. Der hat eine Kapsel?
Der hat einen Statozyst, ne? Und diese Statozysten sind so, ich kann die dir mal zeigen nachher.
Also das heißt, ein Hummer hat quasi eine vorgesehene Kapsel, eine Kuhle, ein Loch.
Ja, und mit einem Stein drin.
Aber den Stein muss er sich selbst noch reinlegen.
Ja, den muss er reinlegen. Und wenn du dem also keinen Stein anbietest, sondern ein Stück Eisen, ja, dann tut er dieses Stück Eisen da rein. Und wenn du dann mit einem Magnet kommst, dann legt er sich sofort auf den Rücken. Und verhungert. Das heißt, ihm ist diese Statuszyst hat die absolut Oberherrschaft. Alles andere, also der sieht das und der verhungert und alles, aber nein, Statuszyst sagt, oben ist unten und unten ist oben. Und dann bleibt er so. Das steht in allen Lehrbüchern. Zoologie-Lehrbüchern.
Ja, spannend. Habe ich noch nie von gehört. Aber ja. Also ich habe deshalb gefragt, weil man denkt ja eigentlich erstmal so, ja, man kennt ja die Sinne der Menschen. Ne? Gerade werden vor allem diese 5 aufgezählt. Du hast jetzt ja im Laufe der Zeit schon so viele Sinnesorgane oder Sinnesorgane genannt, an die man nie denkt. Und es gibt ja verschiedene Studien auch, die nahelegen, dass wir auch ganz andere Möglichkeiten haben. Also man hört ja immer wieder von Meeresschildkröten, die sich am Erdmagnetfeld orientieren, um Orte wiederzufinden. Ja. Und es gibt Studien, wo Leuten die Augen verbunden wurden und sie wegtransportiert worden sind von diesem einen Ort an einen anderen Ort, aber vorher wirklich dafür gesorgt wurde, dass sie nicht nachvollziehen können, in welche Richtung sie jetzt eigentlich gebracht werden. Und es war auf jeden Fall signifikant am Ende. Sie sollten dann zeigen, aus welcher Richtung sie wohl ungefähr gekommen sind, als sie in die Augen verbunden worden sind. Und man würde ja davon ausgehen, dass am Ende ein reiner Zufallsergebnis gibt, wo in alle Richtungen gleich viel gezeigt wird. Aber es war signifikant deutlich, dass die Leute auf einmal doch noch in die Richtung zeigen konnten, wo sie herkamen, obwohl sie auf Drehscheiben waren vorher und über Ewigkeiten mit Autos weggefahren worden sind und so. Also wo man irgendwie dann doch feststellen muss, vielleicht haben wir Menschen doch viel mehr drauf, auch wenn wir diese Sinne nicht so kultiviert haben wie für andere Lebewesen, als man denkt. Oder es gibt Blinde, die sich mit Klicklauten orientieren. Also die schmelzen mit der Zunge, wie Fledermäuse, die so ihre Beute aufspüren.
Ja, ja.
Und das geht so weit, dass es einen blinden Mountainbiker gibt, der downhill durch den Wald den Berg runterfährt.
Oh, ja, wow. Das hab ich nicht gehört. Aber ja, warum eigentlich nicht? Guck mal, diese Schallortung, das ist unabhängig voneinander bei verschiedenen Tiergruppen entstanden, ne? Das sind nicht nur die Fledermäuse, auch die Wale machen das.
Ja, Delfine. Und das ist ja, wir haben ja im Podcast schon drüber gesprochen. Ihr habt es vielleicht schon gehört, aber ich muss es nochmal wiederholen, weil das ist ja so genial. Die machen ja tatsächlich einen Ultraschall damit. Also die können dich scannen.
Ja,
und dadurch, dass so ein Ultraschallgerät, das muss ja immer mit diesem kühlen, unangenehmen Gel irgendwie direkt auf den Körper aufgetragen werden, weil da darf keine Luft dazwischen sein. Sonst würde das quasi gestoppt werden. Aber im Wasser hast du das Problem nicht. Es ist ja alles in der Flüssigkeit. Und das heißt, wenn ein Wal oder Delfin per Ultraschall dich scannt, dann sehen die nicht deine Oberfläche, sondern die sehen, was in dir drin ist.
Ja, die wissen, die können die kannst du nicht lügen. Ja.
Genau, die können dein Herzschlagen sehen, die können deinen Mageninhalt erkennen.
Ja, richtig.
Die können sehen, wenn eine Frau schwanger wäre, würden sie dann das Baby erkennen.
Ja,
wenn irgendwo ein Tumor wäre, würden sie den Tumor sehen.
Ja, ja, ja. Die hätten aber nicht die Hände, um das Ding rauszuholen.
Nee, aber ja, trotzdem, das finde ich, also das finde ich, muss ich sagen, extrem genial über unterschiedliche, also über mir über Sinneseindrücke Gedanken zu machen. Mm. Das macht mir total Spaß. Oder wir hatten hier in einem Gespräch, hat mir Marco Schulze erzählt über Tiefseewesen, über diese Mantis-Schrimps, dass die ein viel größeres Farbspektrum haben und ganz viele Farben sehen können, die wir nicht kennen. Also es gibt Farben, die dieses Tier sehen kann, die noch kein Mensch jemals hat sehen können, weil wir sie irgendwie mit unseren Augen leider nicht erfassen können. Mhm. Aber die Vorstellung, dass möglicherweise, also hier liegt eine Orange auf dem Tisch, wer weiß, vielleicht würde so ein Mantis-Schrimp nicht nur eine einfarbig orangene Orange sehen, sondern da wären neue Farben drauf, für die uns die Vorstellungskraft fehlt, wie sie überhaupt aussehen könnte. Mhm. Okay, hast du noch irgendwelche kurioses Sinneswissen?
Ja, Elefanten hören ja mit den Füßen, ne? Also Infraschall. Und ich weiß nicht, was die machen, wenn die hier durch die Gegend laufen und eine Autobahn wahrnehmen oder so. Ja, in Indien gibt es ja immer wieder so Elefanten, die einen angreifen. Das haben wir mal erlebt. Die haben den Bus immer angegriffen, aber nicht Autos. Und das kann sein, dass der Bus sie beleidigt hat. Weil der solche Geräusche abgegeben hat, die sie in Rage gebracht hat. Die haben starke Persönlichkeiten und starke Emotionen, Elefanten. Ne?
Du hast das erlebt, dass ein Elefant den Bus angegriffen hat?
Ja.
Saßt du in dem Bus?
Nicht zu der Zeit, aber diese Elefanten haben tatsächlich so mehrere Menschen, also viele Menschen eigentlich umgebracht.
Ja, sehr gefährliche Tiere.
Ja, ich war damit daran beteiligt, die zu jagen. Also
du hast auch Elefanten gejagt?
Ja.
Du hast, was war das, ein Tiger?
Leoparden
und Elefanten geschossen. Ja. Das ist ja, du bist ja ein Großwildjäger.
Ja, ich war ein Großwildjäger in meiner Jugend.
Wahnsinn.
Ja, das war aber.
Bereust du das heute oder war das da, also da?
Ja, was soll ich sagen? Wenn ich dran denke, tut mir das sehr weh natürlich. Ne? Also nicht der Leopard. Der Leopard, der musste weg. Der war kurz davor, Menschenfresser zu werden, weil der war ja einfach unverschämt und hatte also jegliche Angst vor den Menschen verloren. Aber bei diesen Elefanten, ich war da am Tod von drei von denen beteiligt. Heutzutage geht man anders vor. Aber damals, das war 1970, da wurden die dann freigegeben zum Abschuss. Und ich hatte einen Freund, der hatte dann die entsprechenden Elefantengewehre, das musste man dann haben. Ja, und die waren sehr aufgebracht und sehr mordslustig. Ne? Die haben einen angegriffen, also wenn die einen gerochen haben. Und da musste man sie eben schützen. Ja.
Warst du da in so einem Jagdfieber? Das berichten ja.
Nee, das war nicht. Das war nicht so. Also, weil wir haben die ja nicht viel wegen. Also Jagdfieber kommt, glaube ich, wenn man so. Ach, ich weiß nicht. Also es ist. Also man hat mir damals gesagt, dass ich im Alter das bereuen würde. Und wer mir das gesagt hat, hat recht. Und
ach so. Ja. Das heißt, du hast sogar, das gab Leute, die gesagt haben, mach das nicht.
Ja.
Wer war das?
Das waren die etwas älteren Leute in dem Dorf, in der Umgebung, wo ich gejagt habe. Ich habe so Hirsche und Fasanen und sowas für den zum Essen gejagt. Und übrigens, ich kann jetzt sagen, dass da noch mehr Fasanen und Hirsche sind als je zuvor. Also die Zahl der Tiere hat nicht deswegen gelitten. Als Jäger habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so wäre, wie ich jetzt bin, ohne diese Jagderfahrung.
Was hat dich das Jagen gelehrt?
Still zu sein, das Verhalten von Tieren vorher zu sagen und also anders zu gucken. Also wenn man einfach Naturliebhaber ist, ne, oder Schmetterlingsjäger oder so, dann sieht man andere Sachen, als wenn man richtig so ein Tier jagen will, ne? Und umbringen will. Da lernt man einfach da ist man Jäger halt, ne? Und Jäger zu Fuß. Ich war nicht so ein Hochstandjäger oder so ein Gastjäger gar nicht bei uns, sondern ich bin immer in den Gebüsch gegangen. Ja, aber dann 1973, ne, also ich habe ja noch 70, also während unserer Indienbesuche habe ich gejagt auch noch. Aber dann 1973 hat Indira Gandhi, das war unsere Premierministerin damals, ihr wurde erzählt, dass die Zahl der Tiger gefährdet ist in Indien. Und dann waren alle einig, ja, die Tigerjagd wird jetzt verboten. Und dann hat sie gesagt, warum verbieten wir die Jagd nicht ganz? Und dann und das waren alle Maharajas, die alles Hobbyjäger waren. Die hatten ihre Schränke voll mit also obertolle Jagdgewehre und Flinten und was auch immer. Und die hat sie überzeugt und dann haben die alle zugestimmt. Und dann wurde die Jagd verboten, 1973, in ganz Indien. Und seitdem gilt Jagdverbot. Und kein Mensch würde auf die Idee kommen, Jagen wieder zu erlauben. Gut, es gibt Wildere, ne, die jetzt zum Beispiel...
Aber es gibt kein, nicht so wie in Deutschland, Jäger, sondern das Ökosystem reguliert sich wieder selber.
Ja. Ja.
Ja, Wahnsinn.
Ja, und da, das ist wieder Indien, ne? Ja. Es gäbe kein anderes Land, wo man dann einhellig, es war einstimmig in den beiden Häusern des Parlaments, haben die gesagt, ja, wir geben die Jagd auf. Wir verbieten die Jagd. Ganz.
Ja. Du bist ja Wissenschaftler und ich habe mich gefragt, ob gerade in der Wissenschaft, da gibt es ja so einen Kodex, ne, wo man wirklich sagt, so hat man sich zu verhalten, damit das wirklich wissenschaftlich sauberes Arbeiten ist. Und so, ist das international oder vielleicht ist das, gibt es dann doch wieder so einen Bias, den man einfach hat, weil man halt kulturell so westlich verankert ist. Weißt du, ich weiß nicht, kannst du was anfangen?
Ja, ja, also ich weiß es, meine Stärke ist, dass ich jeden Datenpunkt ernst genommen habe. Ich war nicht imstande, irgendeinen Datenpunkt, der nicht gepasst hat, einfach dann beiseite zu legen. Wie mir von anderen vorgedacht, ja, vielleicht ist das eine Fehlmessung, vergiss es. Und es hätte ja auch Fehlmessung sein können, aber es musste erstmal bewiesen werden, dass es eine Fehlmessung war. Und gerade aus diesen Ausnahmen habe ich dann, also meine neuen Thesen, also jetzt was das Meereskunde anbelangt, Plankton und so, aufgebaut. Also das ganze Bild zu sehen und also Vielfalt zuzulassen. Ne? Also dieser Spruch, Einheit in Diversität, das ist ein sehr indischer Spruch.
Einheit in Diversität.
Ja, Unity in Diversity. Dass man divers sein kann, aber trotzdem eine Einheit ist. Mhm. Nicht trotzdem, sondern gerade deswegen. Mhm. Und das wird zum Beispiel von diesen MAGA-Leuten abgelehnt. Ne? Mhm. Das wird verhöhnt. Und das ist Faschismus. Also die Uniformisierung von allen. Ne?
Mm. Darf ich fragen, wie alt bist du heute?
Ja, ich bin 79.
Du bist 79. Dann müsstest du ja eigentlich schon seit langer Zeit in Rente sein.
Mm, bin ich auch.
Aber du bist immer noch am Paper schreiben, Vorlesungen halten. Wie sieht dein Leben heute aus? Ich habe das Gefühl, du bist ein vielbeschäftigter Mann, und noch sehr in der Forschung eingebunden und hast noch vor, die Welt zu retten.
Ja, ja, weil wenn ich das nicht mache, wer soll das denn sonst machen? Das ist die Last, das ist die Verantwortung, die mich treibt und mich aufrechterhält. Weil alles, was ich so gelernt habe, ne, das will ich weitergeben. Wenn ich könnte das alles weitergeben, dann wäre ich ruhig. Ne? Aber ich bin ja immer noch dabei, neue Sachen zu lernen. Ne? Also das, was ich dir mit dem Stock-Hypothese erzählt habe. Das sind alles neue Ideen. Und das macht Spaß. Ich bin aber auch im Garten aktiv. Das macht mir auch Spaß. Also mit Pflanzen rumzuwerkeln. Aber junge Leute Sachen zu erzählen, wo sie Sachen verstehen. Also das ist dieser Augenblick, wenn die Studenten irgendwas verstehen und ich sehe in deren Augen oder in ihr Mimik, dass sie was verstanden haben. Das ist für mich die Erfüllung.
Mm.
Ja.
Schön. Wir kommen mal in die letzte Kategorie.
Ebbe oder Flut?
Ich stelle dir jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen und Halbsätze und du kannst schnell darauf antworten, was dir einfällt. Plankton unterm Mikroskop oder Wal vom Fernglas?
Plankton unterm Mikroskop.
Ja?
Ja, ist viel aufregender. Wal, dann sieht man den und dann macht er ein paar Mal irgendwas und das war's. Aber das Plankton, da wandert man zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Das ist sehr viel interessanter.
Wenn ich ein Projekt auf dem Ozean realisieren dürfte, Und alle Mittel werden gegeben, alle Genehmigungen. Du musst dich aber für eins entscheiden. Dann wäre es?
Die Algenfarm.
Lieber auf Nummer sicher gehen oder volles Risiko?
Volles Risiko.
Verantwortungsvolle Experimente macht aus, dass sie?
Dass wir an alle Eventualitäten denken und Maßnahmen haben, um das Experiment zu stoppen, zu Not.
Mhm. In 50 Jahren wird der Ozean
wieder eine blühende Ökosystem, ein blühendes Ökosystem, Fischreichtum und Wale werden wieder da sein.
Bist du Optimist?
Ja, absolut. Das hängt von uns ab und ich bin bereit, das zu ändern. Ich bin bereit, da einzugreifen und im Sinne der Organismen, aller existierenden Organismen zu handeln.
Mhm. Was findest du spannender, Meeres- oder Humanforschung?
Humanforschung.
Wirklich?
Ja, weil es noch so viel brach liegt. Hm. Mehr, noch mehr, aber das können auch andere machen.
Und Humanforschung nicht?
Nein, weil die auf dem falschen Dampfer sind, also auf der falschen Linie. Ne? Also wenn ich das mal übertragen könnte, also wenn jetzt die Sinnesorgane als solche erkannt würden, wenn man jetzt da forschen würde, dann würde ich das lassen, sofort.
Mhm. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, dann in das Jahr?
Oh, ich weiß nicht, mein Gott, ja. Das ist schwierig. Also so 100 Jahre von jetzt und vielleicht ist es furchtbar, aber das wäre ja erschreckend. Aber vielleicht ist es, haben wir die Kurve gekriegt. Lass uns mal hoffen, dass wir die Kurve kriegen.
Also 2035. Ja. Nee, 2125.
Ja, 2125, ja.
Ja. Was würde es dann auf jeden Fall geben?
Ja, Menschen auf jeden Fall. Aber wie viele andere Tiere noch leben, ob es noch Elefanten gibt, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ich fühle mich für Elefanten verantwortlich. Aber auch die Großkatzen. Ne? Die Kleinkatzen, die werden überleben. Aber die Großkatzen, ja, also die müssen wir durchbringen.
Hast du das Gefühl, denen bist du jetzt was schuldig, nachdem du sie geschossen hast?
Ja, ja, ja.
Der Sinn, der mir persönlich am wichtigsten ist, ist?
Der Gleichgewichtssinn.
Mein größter Erfolg ist?
Ach, Karin so weit gebracht zu haben, dass sie weiterhin am Leben Freude hat und ja, das Leben genießt.
Den konnte ich erreichen, indem?
Indem ich mich mit Karin verbündet habe und wir das gemeinsam dann diesen Weg beschritten haben, der ins Glück geführt hat.
In 5 Jahren werde ich?
Werde ich 4 wichtige Papers veröffentlicht haben.
Na dann will ich dich nicht länger aufhalten. Lieber Viktor, ich danke dir. Das hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da deine Einblicke gegeben hast und uns so an deinem Wissen hast teilhaben lassen.
Ja, ein Vergnügen. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ich muss ja das Wissen, was ich angehäuft habe, ja weitergeben, weil sonst werde ich Constipation kriegen. Was heißt das? Verstopfung. Gedankenverstopfungen. Die muss ich aber freien Lauf lassen, damit das wieder rauskommt.
Oh je.
Und Neues entstehen kann.
Ich hoffe, das sagt jetzt nichts darüber aus, was wir uns hier angehört haben.
Du, das ist das, was die Wale überhaupt am Leben gehalten hat. Der Kot. Der Kot ist genauso wichtig wie die Nahrung.
Sehr schön. Okay, also das nenne ich doch mal einen skurrilen Abschluss von dieser Folge. Vielen Dank, Viktor.
Sehr gerne.
Das war Viktor Smetacek. Und ein Gespräch, was ich aus dem Grund alleine schon super spannend finde, ist, dass Viktor auf so viele Jahre Ozeanforschung zurückblicken kann und in seinem Alter einfach ein unglaubliches Wissen angesammelt hat. Und ich finde es immer sehr, sehr spannend, mit Menschen zu sprechen, die aus dieser Perspektive auf den Ozean, aber auch auf ihr Leben und auf ihr Wirken schauen. Und besonders hat mich beeindruckt, dass Viktor noch so voller Tatendrang steckt und sagt, Mensch, ich habe hier noch ein paar Jahre und ich möchte unbedingt loslegen. Die Krisen, die sind so groß, lass uns anfangen. Und ich habe wilde Ideen und mit denen können wir es vielleicht schaffen, einen richtig großen Unterschied zu machen. Diese visionären Ideen haben wir in diesem Gespräch besprochen und ich bin selbst immer noch zerrissen. Einerseits wünsche ich mir so sehr, dass all das funktioniert, dass das Weddellmeer wieder von Walen strotzt und dass wir es schaffen, mit Algenfarmen CO2 in großen Mengen aus der Atmosphäre zu ziehen und dabei noch diesen wunderbaren Baustoff zu sammeln. Ja, wer weiß, vielleicht mache ich in 30 Jahren ja wirklich Urlaub auf einer Tauchbasis, die auf einer solchen Insel steht. Ich weiß ja nicht. Was denkt ihr zu der ganzen Sache? Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr eure Standpunkte unter diese Podcast-Folge posten könnt und wir in der Kommentarspalte vielleicht eine kleine Diskussion hinbekommen. Ich fand es super spannend, dieses Thema zu diskutieren und bin jetzt gespannt auf eure Meinung dazu. Und wenn ihr jetzt Lust habt auf eine weitere Folge, die euch in die Antarktis entführt, dann schaut mal in den Januar 2023, Episode Nummer 52 mit der Meereisphysikerin Stefanie Arndt, die uns ebenfalls mit in die Antarktis nimmt. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich inspiriert. Und falls du Lust hast auf weitere Inputs zu den Helden der Meere, dann schau doch mal auf Instagram vorbei. Unter @helden_der_meere findest du den Instagram-Account zu diesem Podcast. Dort einige Bilder und Videos, die immer zu den Folgen passen. Und alle 14 Tage, nämlich an den Montagen, wo keine neue Folge rauskommt, erscheint dort ein Quiz, wo ihr schon mal erraten könnt, wer der nächste Gast ist und alle 14 Tage eben auch schöne Preise gewinnen könnt. Oftmals sind das zum Beispiel handsignierte Bücher von den Gästen der letzten Folgen oder ähnliches. Weitere Infos findest du natürlich auch auf www.helden-der-meere.com, der Homepage von diesem Podcast. Dort sind alle Folgen hinterlegt, die es von Helden der Meere gibt. Ihr könnt in die Videos vom Ocean Talk oder von Live-Veranstaltungen reinschalten, erfahrt, wann die nächsten Live-Veranstaltungen stattfinden und bekommt natürlich eine Übersicht aller Community-Events, die noch anstehen. Dort habt ihr die Möglichkeit, nicht nur den Helden der Meere zuzuhören, sondern mit ihnen zusammen aufs Wasser zu gehen. Und ich bin auch mit dabei. Außerdem gibt es dort auch einige Infos zum Buch Ein Leben für den Ozean. Ein Buch, was aus diesem Podcast heraus entstanden ist und ebenfalls 10 Geschichten über die Helden der Meere erzählt. Also falls du Lust hast, den Helden der Meere nicht nur in diesem Podcast, sondern auch drumherum zu folgen, sind das die besten Optionen, um dies zu tun. Ich verabschiede mich jetzt und wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.